Willkommen zu Wilma Quatschen. Am 6. März, Sonntag, 16.38 Uhr. Der frühe Vogel fängt den Podcast-Wurm. Das Wetter ist cloudy a little bit, but a little bit sunny. So, we talking in international today. Die Intros laufen einfach nicht, wenn ich die mache. Du kannst es besser. Wie geht's dir, Mann?
Gut. Ich habe die Sonne genutzt. Also hier auf dem Dorf, würde ich mal sagen, ist es relativ sonnig. So wie die ganze Woche eigentlich. Also vom Wetter her war das echt eine gute Woche. Und ich habe das Wetter auch etwas nutzen können. Ich war wieder laufen hier und da mal.
War gut. Was sagt das Knie?
Stabil. Ich merke nichts. Alles gut soweit. Daher, war jetzt keine Riesenrunden. Ich habe, glaube ich, so 6-7 Kilometer pro Runde nur gemacht.
Hey, voll gut. Dafür, dass du wieder reinkommst und so? Ist doch voll gut. Also ich hätte jetzt gedacht, so zum Reinkommen so 2-3 Kilometer, aber 5
ist. Nein, Alter, dafür stehe ich doch nicht auf, ey. Sorry. Aber weißt du, was richtig lustig ist? Wenn ich mit meiner Kurzhaarfrisur laufen gehe.
Hast du Sonnenbrand? Nein.
Nein, aber ich habe das Gefühl, die Leute starren mich an, als wäre ich so vom Militär oder so. Was? Ja, aber die starren mich wirklich an, ich schwör's dir. Ich werde die ganze Zeit angestarrt von Leuten. Also die starren wirklich. Also ist nicht so, ich gucke meistens auf den Boden oder so nach vorne, wenn ich laufe. Und dann laufen Leute mir vorbei oder gehen. Und dann gucke ich so kurz so hoch, so eingeschüchtert. Und dann starren die mich immer so an. So.
Ja, vielleicht, weil du so sexy bist.
Ja, wahrscheinlich. Aber ich meine, ich bin jetzt auch ein Mensch mit Gefühlen und kein Objekt.
Ich dass hier anfangen, auch hinterher zu pfeifen. Trägst jetzt immer so ein Mützchen dann, oder was?
Nee, jetzt die letzten Tage gar nichts, um so ein bisschen.
Ach so, gar nichts. Ja, vielleicht starren die deswegen.
So ein bisschen, weißt du? Ich meinte obenrum. Untenrum natürlich bedeckt. Okay. Nee, aber auf dem Kopf hatte ich jetzt nichts, damit ich mal ein bisschen Sonne auf die Haut bekomme, weißt du?
Naja, verstehe.
Also, ohne Laufen ist noch nicht.
Okay, also körpermäßig schon, aber halt noch nicht warm genug.
Schön wär's. Winter war lang.
Game of Thrones mäßig. Nee, aber hast du das Gefühl, wegen deiner kurzen Haare?
Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, die Leute starren. Das kann auch sein, dass ich mir das nur einbilde, aber strange. Ich meine, das ist normal, dass man drüber guckt, wer so einem so, ne?
Man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl dafür, ob man so abgecheckt wird oder nicht. Also
ja, aber das Schlimme ist halt, alle Geschlechtsklassen und alle Altersklassen und alle, es ist halt so universell, das was mich irritiert. Ich kenne das halt von, weiß ich, von allen Muttis, die mich dort angaffen, halt, das ist Standard, aber vertiefen wir das Thema nicht weiter. Wie geht's dir so, Mann?
Ach, ganz gut. Ich habe gerade schon Pre-Podcast, PP, ja schon so gesagt, so ein bisschen Sonntag irgendwie heute. Keine Ahnung, irgendwie, obwohl das Wetter gut ist, alles soweit passt, ist irgendwie so ein bisschen Sonntagsstimmung. Aber auch okay, also einigermaßen entspannt. Ist jetzt, glaube ich, weil so ein bisschen, also, wo fange ich an? Vielleicht, also ich hatte das schon, also, ich fange einfach an bei, ja, ich habe jetzt ja wahrscheinlich so ein bisschen, wir haben lange nicht über die Schule gesprochen, weil es wichtige Dinge da gab, so ein bisschen Aussicht auf einen Wechsel von der Förderschule an eine Gesamtschule vielleicht oder an eine andere Schule, aber es verdichten sich die Anzeichen dafür, dass es die Gesamtschule gegenüber werden könnte. Und vielleicht auch schon sogar nach den Osterferien, vielleicht zum Sommer ist das alles noch so ein bisschen unklar, aber auf jeden Fall tut sich da was. Weil da haben wir jetzt im Podcast gar nicht so viel drüber gesprochen, aber dadurch, dass die Spanne einfach so, ach, da können wir mal irgendwann nochmal in Ruhe drüber reden, warum und wie und so, wenn es dann soweit ist. Aber das ist auf jeden Fall jetzt soweit durch. Das heißt, deswegen ist alles eigentlich ganz, ganz cool in der Hinsicht. Nur mir macht, glaube ich, der März so ein bisschen Sorgen, in dem Sinne, dass ich glaube, ich werde kein Leben mehr haben. Es ist einfach so viel. Es ist irgendwie Vorstandssitzungen vom Verein. Mhm. Es ist irgendwelche alle möglichen Gruppen, die in der Schule so tagen, so Steuergruppe, morgen ist Schulkonferenz, bla bla bla. Mhm. Also alle so, gefühlt die Nachmittage sind alle schon so voll und die Abende dann auch. Und die Klausuren werden geschrieben. Jetzt nächste Woche Freitag, also diese Woche Freitag schreiben mein LK die 25 Leute, 28 Leute, dann die Woche drauf schreibt meine EF auch irgendwie 25 Leute. Obwohl, vielleicht sind es gar nicht so viele, weil die im Halbjahr umgewählt haben. Vielleicht haben sie Angst bekommen vor der ersten Klausur, nach der ersten Klausur. Hm, das muss ich mal nachgucken. Vielleicht sind es gar nicht so viele und dann ist das, dann ist die Angst schon ein bisschen weniger. Nee, und dazu kommt noch, ich habe jetzt heute meine Revisionstermine bestätigt bekommen von Herrn Last. Also, wenn man verbeamtet wird, so, ist man ja in der Probezeit. Meine Probezeit wurde von 3 auf 1 Jahr verkürzt, weil ich so lange Vertretungslehrer war vorher. Mhm. Und jetzt muss ich dadurch nur eine Revision machen. Normalerweise macht man eine Revision am Anfang und am Ende dieser Probezeit. Mhm. Und Revision heißt nichts anderes als, da kommt nochmal, also kommt nur der Schulleiter quasi in deinen Unterricht, guckt sich 1 Stunde an, also 2 Stunden, einmal Bio, einmal Pedder. Und dann schreibt er dir so ein Gutachten. Und da kann man, glaube ich, wenn man da irgendwie Bestnoten macht, dann hat man irgendwie keinen Beförderungsstopp. Irgendwie kann halt, da kann man innerhalb der ersten 3 Jahre irgendwie befördert werden auf A14, was mich halt überhaupt nicht interessiert. Deswegen ist es eigentlich völlig egal. Und theoretisch kannst du halt da durchfallen und dann kann es heißen, ja, sorry, sie werden nicht verbeamtet, was nicht passieren wird. So, also das muss, also das, also ich möchte jetzt nicht zu überzeugt von mir sein, aber ich glaube, die Geschichten, dass Leute in der Revision durchfallen, sind wirklich an Fingern abzuzählen, weil du hast das Ref hinter dir, also da passiert nichts so. Das ist, und dann heißt es nachher quasi nur, Herr Pelzer, Sie haben da 3 bei dem und dem, 2 da und da oder 1 da und das, dann denke ich mir, ja, okay, danke, wir wissen beide, wir machen hier einen guten Job und der Unterricht, und selbst wenn die Stunde nicht so gut war, ist es so, ja, okay, ist halt in Ordnung. Deswegen, diese Stunde selbst macht mir gar keine Bedenken, null, weil meine Kurse cool sind und das ist kein Problem. Aber ich muss quasi noch mal so ein bisschen Ref-ähnlich, also Referendariats-ähnlich, so einen Plan, so einen Mini-Plan schreiben. Also zum Glück nicht ganz so ausführlich wie jetzt bei der UPP am Ende, wo man dann irgendwie so 20 Seiten schreibt mit so allen Ausführungen, sondern ein bisschen weniger, also ein bisschen eingestauchter. Aber es ist halt so, früher habe ich immer ein Wochenende für so einen Plan halt eingeplant. Und jetzt denke ich mir, okay, ich habe die LK-Klausur liegen, das ist mindestens ein Wochenende, die EF-Klausur mindestens ein Wochenende, die Revision, ja, irgendwie auch, und die dann, ja, mache ich es unter der Woche, ach nee, da sind ja diese ganzen Gruppentreffen und so weiter und so fort. Deswegen vermute ich mal, dass ich die EF mit in die Ferien nehmen werde, was halt auch immer nicht so geil ist, aber das ist auch okay, also für die ist es ja scheißegal. So, das sind, also die, dann würden die quasi nicht in 1,5 Wochen korrigiert zurückbekommen, was eh keiner erwartet. Und dann kriegen die halt nach den Ferien wieder. Das ist dann auch voll okay. Nur das sind halt so, wenn man dann so dieses, dass so diesen Berg vor der Brust hat, denkt man immer so, oh, das ist irgendwie anstrengend und nervig und gar kein Bock. Und wenn man dann so drin ist in der Maschine, dann läuft das ja alles. Nur es ist immer so, immer diese Antizipation, dieses, ne, was da so kommen kann. Und dann im Endeffekt spielt sich das ja alles immer ganz entspannt, also in der Regel ganz entspannt aus. Was gut ist, dass ich das weiß. Das ist dann nur manchmal, da kommt das, holt das einen so ein, denkt und so, boah, ist so viel. Und dann ist aber eigentlich alles in Ordnung.
Okay. Genau. Ist die Revision jetzt die Anfangsrevision oder die Ende der Probezeitrevision?
Sorry, ich habe schlecht erklärt. Ich wollte eigentlich darauf hin, dass ich habe so weit ausgeholt, weil ich muss nur eine machen, weil meine Probezeit verkürzt wurde auf 1 Jahr.
Ja, ja, das hast du gesagt, aber es ist die.
Ne, genau, und da sagen die, es macht keinen Sinn, 2 zu machen. Eine am Anfang, eine am Ende, sondern da machst du nur eine.
Und ich habe quasi. Zählt die wie die du am Ende machen würdest, vor der normalen Probezeitlänge, also das ist quasi Abschlussrevision, also passiert danach direkt irgendwas, also ist das so,
ich hab danach gedacht, bin ich verbeamtet, danach bin ich nicht mehr auf Probe. Also es ist ganz normal, anstatt diese beiden Revisionen, eine am Anfang, eine am Ende, habe ich quasi nur eine am Ende.
Okay, und das heißt, sobald die erledigt ist, klack, bist du verbeamtet und die anderen Leute müssen 2 machen, das heißt, die erste ist so ein bisschen die.
Ne? Die Start- ja, die erste ist so, genau, wen habe ich da eigentlich eingestellt, weil meistens kennt man ja nicht zwingend auch die Person, die man eingestellt hat, also so, ah, okay, sie können ja unterrichten und man macht so Pläne aus, also Ziele so nach dem Motto, wie können sie sich innerhalb der nächsten 3 Jahre in der Schule einbringen, ah, ich könnte mir vorstellen, SV-Lehrer zu werden, solche Sachen gefühlt und dann macht man das und dann guckt man am Ende drauf und sagt, ah, okay, das heißt, in so einer Revision geht es auch mal da viel darum, was machst du so im Schulalltag und so, und da mache ich relativ viel, deswegen ist das alles.
Ist ja auch bekannt.
So halb so wild. Okay. Genau, deswegen ist es, geht es da um nicht viel. Da wird er mich wahrscheinlich, das ist wie so ein, eigentlich ist es, glaube ich, in der freien Wirtschaft eigentlich relativ ähnlich. Du hast halt so also nicht Mitarbeitergespräche, aber so Ziel, wie nennt man das? So
Zielvereinbarungsgespräche.
Ja, so einmal im Jahr, einmal alle 2 Jahre vielleicht. Das heißt, in diesem Gespräch wird es wahrscheinlich auch so sein, Herr Pelzer, wo sehen Sie sich in 5 Jahren hier in der Schule? Und dann sage ich, genau da, wo ich jetzt bin, genauso wie es jetzt ist, schön mit meinen 20 Stunden, ohne Vorgriffsstelle. SV, bisschen Konferenzen, bisschen Steuergruppe. Ah, und dann wollen sie nicht auch noch vielleicht mehr? Und dann denke ich mir, nö. Und dann ist gut. Ich glaube, das ist so, so wird das Gespräch dann ablaufen.
Kriegst du dann noch
oder ich lasse mich irgendwo reinquatschen.
Oder irgendwas?
Ich glaube, die habe ich
Beamtungsurkunden. Ja, also das steht da nicht sowas wie auf Probe, dass ein Sticker dann abgenommen wird oder so?
Ich weiß nicht so. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Muss ich mal nachgucken. Aber ich musste ja schon so schwören und so. Ich bin ja schon so vereidigt und so ein Kram. Okay. So, weil du bist ja im Ref, wirst du ja vereidigt. Schwörst da irgendwie ganz vielen Leuten in so einem riesen Raum. Und dann wirst du ja wieder enteidigt. Nee, also dann fliegst du ja quasi raus, wenn du nicht direkt dann weiter verbeamtet bist. Sondern war ich ja Vertretungslehrer, war im öffentlichen Dienst, bla. Und jetzt bin ich dann ja quasi wieder verbeamtet. Und ich habe keine Ahnung, ich glaube, da ändert sich einfach gar nichts. Also ich bin jetzt auch ganz normal verbeamtet. Ich denke nicht in Probezeit, deswegen ist es auch alles scheiße. Also es ändert sich
Für manche gar nichts. Vielleicht so Event für dich.
Dann ja, vielleicht.
Eine Checkbox, die du abhaken musst, und dann freut man sich
natürlich. Genau. Wenn überhaupt. Also ich glaube, selbst nicht mal das. Also ist, glaube ich, einfach ein ganz normales Ding. Also man muss dann leider nochmal irgendeine Aufgabe machen, aber ansonsten ist alles quasi ganz normal. Okay. Weil ich glaube, es wäre anders, wenn ich jetzt an einer anderen Schule wäre, wo ich nicht schon im Ref war oder so, dass man dann so denkt, ah, jetzt bin ich hier angekommen, jetzt habe ich hier die neue Schule kennengelernt, jetzt kenne ich den neuen Schulleiter gelernt, ich mal kennen, 1:1, der sieht mal Unterricht von mir, weil Herr Lars saß ja schon in, keine Ahnung, wie viele Unterrichten von mir im Ref. So, das heißt, der weiß, wen er vor sich hat, ich weiß, wen ich vor mir habe. Deswegen ist das ein bisschen so eine überflüssige Nummer eigentlich. So, weil wäre absurd, wenn er jetzt reinkommen würde und sagen würde, ah, vor 2 Jahren haben sie mir irgendwie anders. Also die letzten Jahre dachte ich mir immer, das wäre anders.
So. Ist die damals gefiel mir mehr. Machen Sie das wie früher. Danke.
Genau. Warum schreien sie auf einmal immer? Na Gott.
Nee, also was ist das für ein Symbol auf der Tafel? Was?
Deswegen ist das alles sehr, also rein faktisch sehr entspannt und emotional eigentlich auch entspannt. Nur an Arbeitsbelastung halt im März relativ hoch. Aber das ist auch okay. Also das ist machbar.
Mhm. Ja. Und dann kommen ja die Osterferien im April und dann kannst du ja wieder ein bisschen
korrigieren, ja.
Nee, aber nur die EF-Klausuren, die anderen schaffst du ja davor schon.
Ja, I hope so.
Cool. Ja. Cool.
Genau, deswegen, das ist so ein bisschen der Plan für März und deswegen ist eigentlich, wenn man dann sich so kurz hinsetzt, alles tutti. Und wenn man dann aber zwischendurch mal so einen schwachen Moment hat, denkt man so, oh, wie soll ich es jemals schaffen? Deswegen ist es so ein bisschen Ambivalenz dazwischen, aber soweit. So gut. Ich finde, das Wetter macht halt viel aus. Ich glaube, wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, dass man so merkt, jetzt morgens ist es hell und das ist total schön. Und ich freue mich schon wieder, in kurze Hosen zu springen und die Unseriosität mehr zu leben.
Ja, für mich ist das jeden Tag dann jetzt schwieriger zu sagen, ich sitze jetzt einfach mal den ganzen Tag im Büro und arbeite, weil dann guckst du nach draußen und die Sonne lacht dir entgegen und du denkst, oh, ich sollte vielleicht mal rausgehen und irgendwie das Wetter auch genießen. Und das ist jetzt immer der Konflikt jeden Tag. Ja. Was machst du mehr? Also machst du die Arbeit fertig oder gehst du dann auch mal raus? Aber es tut echt gut, einfach mal rauszugehen daher.
Ja, ich war heute sogar auch mal spazieren, so, weil ich habe eigentlich noch nicht so große Probleme damit, einfach nicht rauszugehen. Aber selbst mich hat es rausgezogen, dass man so dachte, ja, es ist nice. Es ist schon ganz gut. Nice. Ja. Sollen wir noch kurz, also anschließend an letzte Woche, was hat sich bei so die Woche so ergeben bezüglich der ganzen Kriegsthematik, so um das jetzt so kleinen Cut zu machen und dann können wir ja gucken, wo es uns dann noch hintreibt. Aber das würde mich interessieren, weil wir haben zwischendurch ja wieder ein bisschen geschrieben und du hast letzte Woche schon erzählt im Podcast, dass du ja quasi also wahrscheinlich jetzt mehr und mehr über diese Zeit auch fast schon dann vielleicht doch eher Freunde und nicht mehr nur Kollegen irgendwie da hast in einer gewissen Form. Ja, ja. Was gibt's Neues, ohne jetzt irgendwie sensationsgeil zu sein, aber eher wie geht's dir und wie ist so die Situation?
Es ist immer noch irgendwie seltsam. Und mit seltsam meine ich, es fühlt sich irgendwie weit weg an. Jetzt dann doch, also wenn man wirklich mal das Handy auslässt und nicht Nachrichten schaut, dann
ja.
So hier ändert vor sich, Ort
ist nichts anders, ne?
Ja. Es ist einfach alles wie immer. Aber sobald man eben, egal was, Twitter, Nachrichten, Fernsehen, was auch immer man anmacht, hast du halt komplett irgendwie eine ganz andere Realität, die dich plötzlich erwartet. Und irgendwie ist das ein extrem komisches Gefühl zu wissen, dass auf der einen Seite ist irgendwie so ein Status quo eingekehrt. Also ich habe das Gefühl, es ist nicht so viel passiert, obwohl jeden Tag extrem viel passiert, aber es ist irgendwie das, was man erwartet, nämlich, okay, es wird weitergekämpft und ab und zu mal gibt es
Dinge und so weiter, genau.
Genau, aber das war alles irgendwie schon also nach den ersten paar Tagen war es irgendwie absehbar, dass sowas passiert. Und ich habe, wann war das? Was haben wir heute? Sonntag, ne? Ich war am Donnerstag. Am Donnerstag habe ich mich mit Julia getroffen. Eine der Gründerinnen aus der Ukraine, also die jetzt hier vor Ort ist. Und bin mit der also ein paar Runden spazieren gegangen in so einem Park und gequatscht. Und der Einblick war nochmal, wie soll ich sagen, von der Person quasi nochmal so live, so von Angesicht zu Angesicht zu hören, was gerade so aus ihrer Sicht, aus ihrer Sicht einer jungen Frau aus der Ukraine gerade quasi passiert. An Inhalten war es nichts wirklich Neues. Es war nur emotional nochmal eine andere Ebene, wenn du dann, weiß ich nicht, wenn die Person, mit der du da gerade durch den Park läufst, dir dann so Sachen sagt wie, hey, ich will wieder dahin. Und du gar kein Verständnis dafür hast. Also im ersten Moment dir denkst, warte mal ganz kurz, du willst wieder dahin, wo gerade Bomben
fliegen. Andere wollen weg, ja.
Genau. Und es war so, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dafür ist, aber es war interessant und irgendwie faszinierend zu hören, dass sie sagt, hey, meine Eltern sind da, mein Bruder lernt gerade schießen. Er hat vorher bei einem Wirtschaftsprüfer gearbeitet und jetzt kriegt er gerade beigebracht, wie man eine Waffe bedient. Sie hat erzählt, ihr Dad war irgendwie seit Wochen nicht mehr zu Hause, weil er beim Militär arbeitet und quasi einfach nur dort schläft und dann weitermacht. Mhm. Und ihre Mutter sitzt irgendwo alleine auf dem Dorf in der Nähe von Kiew und, sie, ne? Und
ja.
All das zu hören, dann, ihre Reaktion war halt, und das konnte ich dann auch nachvollziehen, nach einer Millisekunde Überlegung, weil dann halt, ich sitze hier im Sichern, aber alle anderen, die ich gerne habe, meine Freunde, meine Familie, alle anderen sind gerade da und ich find's irgendwie, es fühlt sich für sie falsch an, hier zu sein, im Sicheren, während alle anderen eben dort sind. Und
was von außen natürlich bringt, also ne, das haben wir ja letztes Mal schon gesprochen, so nach dem Motto, von außen gesehen, natürlich wahrscheinlich, also wenn man jetzt sich das versucht, so ein bisschen reinzudenken, ihre Mutter wird ja nicht denken, ja, die ist da drüben und lässt uns hier alleine, sondern die sind ja wahrscheinlich froh, dass sie im Sicheren ist, so ungefähr, aber trotzdem hat sie diese Gedanken, ne, was will ich hier quasi alleine, wenn ich alleine sicher bin, bringt es auch keinem was, ich bin lieber bei meinen Leuten und habe mit denen vielleicht gemeinsam Angst, aber das ist man irgendwie gemeinsam und so, ne, und das ist so, das ist von außen, finde ich, so schwer sich vorzustellen, weil man das einfach so noch, also weil ich das einfach noch nie so hatte, so dass, weil in mir überwiegt dann halt total dieses, ja, je mehr Leute in Sicherheit sind, desto besser ist das.
Yeah.
Man soll nach und nach die Leute kommen und nachkommen oder wie auch immer so, ne? Aber natürlich funktioniert es nicht so einfach. Also wir sind da nicht im Bereich, der einfach schön so, ach, wenn A passiert, dann B und das ist alles total logisch, sondern wir sind halt dabei, oh Gott, man kann sich das nicht vorstellen, man weiß nicht, wie wir letztes Mal schon gesagt haben, wie du so schön auch gesagt hast. Man kann jetzt denken, okay, so und so würde man das vielleicht selber sehen, aber in der Situation kann keiner voraussehen, wie es dann sein würde.
Ja. Und das war vielleicht noch für mich in der letzten Woche, also neben Nachrichten gucken und Social Media, da gab es auch einen lustigen, also keine Neuigkeit, aber irgendwie eine Erkenntnis. Also, dieses Gespräch, diese Momente waren für mich nochmal anders prägend und habe mich auch mal, wie soll ich sagen, nochmal auf einer anderen Ebene mir nochmal klar gemacht, dass, wie du gerade gesagt hast, in so einer Situation kann man sich im Vorfeld einfach nicht vorstellen, wie man handeln würde. Und da muss, glaube ich, erstmal jemand einem quasi, der selbst in der Situation ist, einem quasi die Augen öffnen und dann erweitert das den eigenen Horizont. Und nach dem Gespräch war für mich auch klar, hey, ich hätte wahrscheinlich das Gleiche gemacht. Ich könnte auch nicht hier ruhig sitzen.
Ja.
Aber ich weiß es auch nicht. Aber wahrscheinlich schon. Und das war auf jeden Fall.
Ja, man weiß ja nicht, was man der Person dann sagen. Also das ist ja auch so, du kannst eigentlich auch nur zuhören, weil es
bringt
ja nichts an. Du kannst ja nicht sagen, nein, geh nicht oder ja, voll gute Idee. Und also das ist, man kann, es ist ja alles absurd. Alles, was man sagen würde, ist ja einfach nur absurd. So, weil man kann selber von außen nicht helfen, man kann nichts tun, außer vielleicht zum Flughafen fahren, keine Ahnung. Aber sonst kann man, glaube ich, nur zuhören dann. Ne?
Ja. Aber genau das war am Anfang die Frage, die ich mir gestellt habe auf der Hinfahrt dahin. Weil ich dachte, okay, was redet man
dann? Welche Fakten erzähle ich ihr, die ich gerade auswendig gelernt habe? So.
Ja, aber ja, nichts davon. Ne? Also wie du gesagt hast, eigentlich war ich nur stiller Zuhörer und habe ab und zu mal weiß ich nicht, was gesagt, aber es war auch weniger inhaltlich, sondern eher, weiß ich nicht, so ein bisschen das Gefühl zu vermitteln, hey, wird schon irgendwie, aber auch nicht so richtig, weil das ist auch irgendwie anmaßend. Also,
es ist extrem aktives schwierig. Zuhören quasi.
Ja, ich habe genickt.
Ja, genau. Das ist immer so toll, dieser Fachbegriff in der Beratung, egal wo du es machst. Ja, aktives Zuhören, also, Der ist natürlich mehr, aber ja, das ist ja krass. Auf jeden Fall.
Ja, und jetzt wahrscheinlich auch ist es demnächst, also wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Tagen fährt sie wahrscheinlich auch wieder rüber und dann.
Ja, krass. Also bei mir, wie du auch gesagt hast, war auch die Woche so ein bisschen, ne, man hat auch Nachrichten so geguckt, ne, morgens. Also man macht diese ganzen Sachen, die man sich eigentlich immer denkt, die man anderen rät, so macht es nicht. Also ich habe meinen Schülerinnen und Schülern auch so im LK so geschrieben, hey Leute, denkt auch mal dran, ne, so Handy mal nicht zum und so weiter und so fort. Man selber ist natürlich der Trottel, der dann morgens so, oh, was ist jetzt passiert? Ah, Atomkraftwerk brennt, what? Und so, keine Ahnung, was man so denkt. Ach, ne, aber das Gute ist, je reflektierter man damit umgeht, desto eher kann man das ja auch einigermaßen einordnen, ne, und so. Aber trotzdem ist man dann irgendwie doch immer so ein bisschen dabei. Aber was für mich so ein bisschen das war, was für dich das jetzt das Gespräch mit der Julia war jetzt vielleicht nicht ganz so prägsam, also lange nicht so prägsam, aber heute zum Beispiel hat mir eine Schülerin geschrieben, bei Moodle aus meinem Leistungskurs, total cool, dass die drei Flüchtlingsmenschen aufnehmen quasi. Also ich glaube, eine Mutter mit zwei Kindern und die machen gerade quasi alles parat bei sich und so. Wo man so denkt, ach krass, da ist diese Nähe, die man sonst, also wo man immer so gesagt hat, also ne, wo ich immer auch gesagt habe, ja, bei mir ändert sich einfach gar nichts. Ich kann halt tun, was ich tue, ich kann versuchen zu unterstützen, ich kann versuchen aufzuklären, ich kann versuchen, meinen Kursen so ein bisschen grobe Hintergründe zu erzählen, kann ich dir gleich was zu sagen. Aber da kommt dann so, ach jo, krass, cool, dass du das machst, mega und ich bin beeindruckt und so weiter. Und gleichzeitig ne, sieht man so, finde ich, seit vorgestern vor allem, ne, viel diese Apps, die geteilt werden im Sinne von, hey, wer kann Wohnraum bereitstellen? Ja, man sieht diese Listen vom Berliner Hauptbahnhof, so, wo man so Schichtsysteme hat, so nach dem Motto, ey, wer helfen will, kommt ran. So an dem Hauptbahnhof in Berlin kann man immer Leute gebrauchen anscheinend und so. Da, finde ich, sieht man total schön, ganz viel Solidarität und ganz viel Helfertum. Sagt man das so? Keine Ahnung. Finde ich total schön. Und vielleicht nur, um ein kleines Blitzlicht noch so zu machen. Und was ich aber auch dann gleichzeitig prägsam fand, waren noch zwei Sachen. Und zwar dann, dass in den Berichten jetzt mal so ein bisschen lauter wurde, was man sich halt auch schon wieder vorstellen kann, leider. Aber was dem Ganzen wieder so ein bisschen negativen Touch gibt, ist, dass halt dann wohl an der Grenze, ne, wieder jetzt hören, sagen, wie auch immer, ne, aber dass da wohl so ein bisschen sortiert wird zwischen, wer sind die guten Flüchtlinge, wer sind die blöden Flüchtlinge, wenn du die falsche Haut. Also, das ist ja sowas, was ich auch von Anfang an so schon ein bisschen, oder was man so beobachtet hat, dass man so dachte, wo wir auch schon vor zwei Wochen, glaube ich, oder letzte Woche, keine Ahnung, darüber gesprochen haben, dass man, ne, wenn wir über Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, Irak, whatever gesprochen haben, ne, dann kommt die Bild-Zeitung mit irgendwelchen Flüchtlingswellen, Migrationsschissel, Manissel und keine Ahnung und große Debatten werden aufgemacht, Ängste werden geschürt und so weiter und so fort. Und jetzt kommen Leute, die so aussehen wie du und ich. Und dann sind wir so, hey, was können wir alles tun, um euch das Gutes geht, irgendwie hier zu machen und so fort. Was natürlich trotzdem schön ist, dass das passiert, also dass da jetzt Hilfe angeboten wird. Aber finde ich schon zwischendurch, denkt man dann mal kurz, ach Mann, ey, wie einfach wir doch manchmal sind. Also wie einfach dumm wir manchmal sind, dass es irgendwie, dass es sowas braucht, damit es irgendwie gute Flüchtlinge sind und wir alle Bock darauf haben, also wir jetzt als Gesellschaft, und es dann eben auch die Bösen oder die Schlechten gibt, die jetzt auch gerade dann ausgegrenzt werden an den Grenzen, wo es wohl, ne, so gab es halt so Augenzeugenberichte, die ich da auch nur irgendwie gesehen habe, so, ne, dass dann so zwei Schlangen gemacht werden, so, ne, die ukrainisch aussehen und die nicht ukrainisch aussehen und man denkt, ach Leute, ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht gibt es da ja auch, nee, es gibt wahrscheinlich keine so guten Gründe dafür, aber es ist, das ist, finde ich, also ein bisschen schade zu hören, wenn man das so mitbekommt, aber also finde ich einfach ein spannendes, also traurig spannendes Phänomen dann so zu sehen, aber das sollte trotzdem nicht, für mich versuche ich dann, dass das nicht das überwiegt, wie viel gute und schöne Sachen da gerade irgendwie passieren. Und letzter Punkt noch, dass bei uns in der Schule so ein bisschen was passiert, finde ich ganz cool. Also so von der SV wird ein bisschen was gemacht. Lars hat sofort eine Rundmail auch geschrieben und da wird viel getan. Jetzt am Donnerstag ist zum Beispiel irgendwie ein Zoom-Call mit irgendeinem Ostbla-Experten von Uni irgendwo und so weiter. Mhm. Und das halt, da können halt Kurse hinkommen und so weiter und so fort. Mhm. Und da, das höre ich mir auch mal an. Mal gucken, wie das wird, ob das cool ist. Ich bin gespannt. Mal gucken, ob ich da irgendwas Spannendes, Neues, kann ich dir am Wochenende davon erzählen. Das, also da passiert ganz viel. Und dann war ich in meinen Kursen halt auch immer so, yo, wollt ihr darüber reden oder nicht? Wie sieht's aus? Und so, hab immer so ein bisschen, ne? Weil man weiß ja nicht, es ist ja immer dieses Phänomen, entweder reden alle Kurse und alle Klassen darüber oder halt niemand, so. Und deswegen war ich so ein bisschen neutraler, hab so gesagt, ey, habt ihr Gesprächsbedarf, dann lasst uns gerne drüber sprechen, weil ich wollte mir jetzt nicht anmaßen, im Peda-LK machen wir zum Beispiel gerade Gewalttheorien, ne? So, da, wie entsteht Gewalt und so. Natürlich kann man so ein bisschen pseudomäßig das jetzt versuchen, darauf zu beziehen.
Ja.
Aber es ist, also das ist, kannst du nicht machen. Also das, ich finde, das fühlt sich falsch an, jetzt da mit so einer 3 Stunden Theorie gelernt, irgendwie an so einen komplexen Konflikt zu gehen und zu sagen, naja, so kann man sich das irgendwie erklären. Das hat sich nicht richtig angefühlt für mich. Das ist so wie so, sag ich mal, diese Amokläufe und so, die man dann vielleicht mal durchspielt, die sind halt dann auch schon 10 Jahre her. Die sind dann nicht mehr so präsent und dann kann man mal gucken, ob man da so ein bisschen drauf schaut. Aber das fand ich halt nicht gepasst, deswegen wollte ich es eher so ein bisschen neutraler angehen. Und fand es ganz interessant. Also mein LK hat mir so ein bisschen rückgemeldet quasi, wir sind auch mal froh, wenn wir nicht darüber reden müssen und das nicht Thema ist so. Deswegen lassen sie uns einfach ganz normal weitermachen quasi. Fand ich auch vollkommen fein. Ist, finde ich, auch schön. Ich kann auch gerne quasi mit Pedda, können wir gerne die Insel sein, die dann so ein bisschen da Ruhe vorbietet. Und der er fand ich es ganz spannend. Da hat ein Schüler hat gefragt so, warum ist denn da jetzt eigentlich Krieg, Herr Pelzer? Und ich war so, ach du Scheiße, wo soll ich denn jetzt anfangen? Und ich dachte so, jetzt kommt so, weiß ich nicht, keine Ahnung, was habe ich erwartet? Keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich das ganz interessant, weil da hat man dann irgendwie auch gemerkt, naja, nicht jeder ist da vielleicht so eingegraben und so drin in der ganzen Nummer, wie man selber dann, wenn man sich dann so reingelesen hat mit allem. Und gleichzeitig findet man sich dann in so einer Lehrerrolle wieder und denkt so, ja, fuck, jetzt geht's hier nicht darum, was ist so meine Meinung, sondern jetzt geht's ja darum, wie kannst du jetzt kurz zusammenfassen, warum da Krieg ist? So. Und das war aber ganz witzig. Ich glaube, es war ganz okay. Also hab's dann versucht, ganz gut hinzukriegen irgendwie. Ja, ja. Und dann dachte ich aber, ja, okay, aber doch gut, dass man dann diese Räume irgendwie schafft, weil man macht ja schnell den Fehler zu sagen, ich schließe von mir auf alle so ein bisschen. So ist ja so beherrschend, gerade bei den Kids, dass man denkt so, ey, ihr werdet auf TikTok und überall damit zugeschmissen. Aber vielleicht halt immer mit bestimmten Sachen, wie letztes Mal schon gesprochen haben, so ein bisschen Panikmache, so ein bisschen, keine Ahnung was, jetzt aber auch dieses nette Flüchtlings, also dieses nette, wir unterstützen quasi und versuchen Wohnräume zu schaffen, aber so, dass vielleicht schon fast verloren geht, warum ist da eigentlich was und wie ist es da, wenn die nicht die Tagesschau sehen oder keine Ahnung was, dann ist das, geht das vielleicht unter. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall fand ich das so ganz interessant, so über die Woche so zu beobachten. Genau, aber ansonsten, was ich ganz, also ja, ich habe nicht das Gefühl, dass es gerade so mega aufs Gemüt drückt bei allen, was ich natürlich gut finde, weil ich glaube nicht, dass die Leute dadurch keinen Anteil nehmen. Ich rede gerade so viel, weil ich ein bisschen diese Woche so rekapituliere. Weil eine letzte Sache fand ich noch ganz spannend. Eine Schülerin hat nämlich in der EF auch gefragt, so, das, also fand ich, hat es ganz schön formuliert, dass sie selber so, sie hat es nicht ambivalent gesagt, aber sie war so, ja, irgendwie weiß ich gar nicht, was ich davon halten soll, dass manche jetzt Karneval gefeiert haben und manche oder auch nicht und irgendwie, wenn dann sowas Schlimmes ist, wie soll ich über die denken, die jetzt Karneval feiern, ist das irgendwie doof und so weiter und so fort, fand ich total schön zu sehen, weil das ist ja genau diese Ambivalenz, die wir ja auch gespürt haben und die wir ja auch besprochen haben. Und da konnte ich ganz gut von unserem Gespräch zehren nach dem Motto, naja, du kannst die Leute reingucken, vielleicht wollen die sich ablenken, du weißt nicht, wie die Leute quasi mitfühlen, die können trotzdem versuchen, Party zu machen, aber spenden Millionen Euro so gefühlt. Also ne, du kannst ja nicht absehen vom Außen, wie die Leute quasi dann Anteil daran nehmen und so. Ja, das war auf jeden Fall so ein bisschen die Woche kurz zusammengefasst, lang zusammengefasst, was so in der Schule ging. Ja, ich bin mal gespannt, was jetzt so kommt, weil die richtigen Aktionen wie so, weiß ich nicht, jetzt werden kein Spendenlauf machen, aber so Kuchenverkauf irgendwie dafür und so und mal schauen, wie man da jetzt unterstützen kann mit irgendwie vielleicht Sachspenden und Aufrufe und so weiter. Das wird jetzt die nächste Woche wahrscheinlich so ein bisschen kommen. Bin ich mal gespannt, wie das so wird.
Ja, bei mir war das zweite Thema, was nicht neu war, aber irgendwie nochmal kennst du das, wenn du weißt, dass es irgendwas gibt und dann passiert ist, dann wird dir nochmal klar, dass du es eigentlich weißt. So. Aber das ist vielleicht nicht.
Erzähl mal, ich bin nicht ganz klar.
Also, ich meine, uns ist ja allen klar, dass irgendwie, also, wenn wir so ein paar Jahre zurückdenken, gab es ja diese riesen Skandalaktion so von wegen, irgendwie manipuliert jeder jeden, irgendwie versucht, irgendwelche News zu verbreiten und Fake News und so weiter. Das ist ein Riesenthema noch vor ein paar Jahren.
Und nochmal Empfehlung, Cui Bono und Noise, die Podcast auf Spotify.
Keine Werbung. Und es war halt so, was mich halt so, wie soll ich sagen, ich glaube, das war ein Montag oder Dienstag, was mich halt aber so geprägt hat und mich daran erinnert hat, dass das eben auch so eine Realität ist, war mein eigener Konsum. Ich habe den ganzen Tag so ein bisschen TikTok geguckt, Twitter gelesen und so weiter. Und dann am Abend habe ich mal russisches Staatsfernsehen geguckt für so eine halbe Stunde.
Aber das Richtige oder jetzt hier so Russia Today, diese
Nee, Hardcore Sender. Hier straight aus Putins Wohnzimmer, so, ne? Also Hardcore. Okay. Und das war so krass, weil es war exakt der gleiche Inhalt, aber komplett 180 Grad gedreht. Und es war so befremdlich, das zu sehen. Es war so richtig so verstörend eigentlich schon, weil es ging nur darum zu sagen, guck mal Leute, das ist fake. Also die haben nichts anderes gemacht, als diese Clips zu nehmen, die quasi im Internet kursieren, um dir dann zu erklären, warum das fake ist. Und ich dachte mir so, hä? Also es war so, so komisch, das einfach nur quasi zu sehen. Und da dachte ich mir, ja klar, also mag sein, dass es auch Fake gibt, so, ne? Wer weiß. Aber das weiß halt, das Problem ist halt, du kannst halt nie zu 100% immer sagen, das ist genau dann da passiert, weil du weißt nicht, wer hat jetzt welche Informationen verstanden. Was ich damit sagen will, ist ganz klar, ich glaube, es gibt, also ich glaube, jedem sollte klar sein, wo quasi, wer welches Interesse hat an Fake-News-Verbreitung, und ich glaube, das ist relativ klar, wer welche Informationen irgendwie streut. Aber das jetzt nochmal so nah zu erleben und zu sehen, guck mal, ich habe diese Information auf TikTok heute gesehen, auf Twitter oder im Ersten, und dann gucke ich Staatsfernsehen von der anderen Seite und die exakt nehmen dieselbe Information und drehen sie um und sagen, nee, das ist Fake. Wir armen. Ne, die wollen uns hier in die Enge treiben und was weiß ich. Und was mein Hirn dann gemacht hat, war zu sagen, okay, fuck man, wir brauchen irgendwas, was es einfacher macht, Fake News oder halt einfach insgesamt die Echtheit von Nachrichten zu überprüfen. Weil was ich auch interessant fand, es gab irgendwo, ich glaube, das war auf YouTube, habe ich so ein Video gesehen von so einem Mädel, was dann gezeigt hat, guck mal, es gibt so Portale, da kannst du so ein Video hochladen und dann versucht das dann den
Ursprung. Das habe ich auch gesehen, genau. Ja.
Irgendwie herauszufinden und so weiter. Und dachte mir so, ja, das ist schon gut. Also macht das, dann war mein Kopf die ganze Zeit in diesem Modus, lass uns irgendwas finden oder erfinden oder irgendwas kreieren, was es einfacher möglich macht, irgendwie den Ursprung einer Sache irgendwie herauszufinden.
Und das ist sowas wie so ein Plugin, ne? So Adblock. Oben rechts müsste das immer so mitlaufen, weil keiner macht sich ja die Mühe und lädt das dann irgendwie nochmal hoch und so.
Das müsste halt so super einfach sein. Und ich habe mir halt was so eine Idee war sowas wie, du guckst irgendwo, egal wo du gerade unterwegs bist, du kriegst so, also weißt, du guckst dir gerade ein Video an auf YouTube und dann kriegst du so Meta-Informationen eingeblendet zu diesem Video, so nach dem Motto, oh, dieser Account, der dieses Video hochgeladen hat, wurde dann und dann erstellt. Es gibt so viel Video, also so ein bisschen so Zusatzinformationen über den Account wäre ja schon mal hilfreich.
Ne, und zwar im Video hinterlegt, damit das quasi auch nicht davon getrennt ist, dass du nicht halt dann irgendwie in die Kanalinfo musst, sondern quasi irgendwie im Video müsste das sein, so, ne?
Ja, genau, oder hier so, ey, Achtung, der Account wurde erst gestern erstellt und da gibt's keine Referenzen zu. Wir wissen nicht mal, ob es ein Mensch ist. Ne? Also es gibt tausend Möglichkeiten, glaube ich, aber das war so mein Thema der Woche war, okay, wie kann man dafür sorgen, dass man mehr über die Quelle einer Information irgendwie Bescheid weiß, weil ich glaube, es ist für fast jeden normalen Menschen irgendwann mal unmöglich zu differenzieren zwischen, was glaube ich jetzt eigentlich? Und klar. Was Schlimme ist halt, wenn man sich dann komplett rauszieht und sagt, okay, Nebel des Krieges, ich weiß nicht mehr, was wahr ist, ich bin raus.
Das ist eine sehr passende, ein sehr passendes Bild, ja.
Das willst du halt auch nicht, ne? So, ja. Und auf der anderen Seite, ja, was ich halt cool fand, was mir geholfen hat, vielleicht mal so, weiß nicht, die Inspiration, es gibt so auf, das ist jetzt auch wieder natürlich sehr subjektiv, aber es gibt so Twitter-Listen, quasi, wo sich jemand so die Mühe gemacht hat.
Quasi und so, ne?
Genau, wo jemand sich die Mühe gemacht hat und gesagt, okay, ich suche mir jetzt irgendwie 20, 30 Leute, denen ich vertraue, und dieser Mensch hat so eine Liste erstellt, und diese Leute, die in dieser Liste sind, tweeten hauptsächlich halt über Kriegsgeschehen, so. Und jetzt ist halt so die Brücke zu sagen, ich vertraue diesen 20, 30 Menschen, weil ich dieser Person vertraue, die diese 20, 30 Menschen auserwählt hat und so weiter. Ne? Ist ja nicht perfekt, aber ich glaube, so kann man sich da vielleicht mal irgendwie helfen, wenn man sich denkt, gerade ich bin lost, ich weiß nicht mehr, was ich glauben kann, dann gibt es da bestimmt irgendwie die ein oder andere Hilfe.
Sowas. 100 pro, vor allem ist es besser als einfach den Hashtag zu browsen, weil ich mache das ja nie, ich gucke nie in die Twitter-Trends und gucke danach irgendwas, sondern ich gehe eigentlich immer nach, wem folge ich, an was, ich gucke mir die Sachen an, schön chronologisch, natürlich nicht anders, sondern immer wieder schön umstellen auf chronologisch anzeigen, bitte, liebes Twitter, ihr kriegt mich nicht dazu, das zu umzustellen, und dann guckt man halt, okay, die verlinken auf die, die verweisen auf die, okay, dann guckt man dann nochmal weiter vielleicht, aber dann habe ich jetzt letztens mal einfach mal aus Neugier in diese Twitter-Hashtag-Sachen reingeguckt und dachte mir so, Alter, du wirst ja wirklich zu bombardiert, da folgt der eine, weiß ich nicht, Vollnazi auf die anderen Russland-Hasser, auf die, also alles, was es gibt, findest du dann da. Und es wird quasi alles als gleichwertig dargestellt, wenn du halt dann, wenn das schnell aktualisiert und so, dann hast du halt da noch keine Likes und gar nichts und kannst, eigentlich kriegst du ungefiltert irgendwas, was Jimmy Mac Johnson einfach ins Internet ballert. So. Auch wenn du dich davon abgrenzen willst und dir klar machst, hey, das ist jetzt das, und, also das ist ungefiltert und dann jeder kann da machen, es macht was mit dir. Irgendwo bleibt es hängen im Zweifel. Ja, ja. Und das finde ich total, also das finde ich krass und merke, dass ich gut, dass es gut ist, dass ich diese Sache noch nicht so benutzt habe und werde ich auch in Zukunft nicht so viel benutzen, weil es bringt mir nichts, außer dieses, ich bin direkt live an den Meinungen der Menschen, aber mich interessieren die eigentlich nicht. Wenn, dann willst du ja live so ein bisschen das Geschehen mitkriegen, wenn es dich interessiert in irgendeiner Form, aber das kriegst du da nicht. Da kriegst du halt Einschätzungen von irgendwelchen Volltrotteln im Zweifel und halt auch gut, also auch guten Leuten und so, ne, aber ja. Und deswegen nur zur Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, ich glaube, dass das gut ist, wie du gesagt hast, und gleichzeitig, das kenne ich auch nur vom Hören sagen, ich glaube, es gibt ja auch so Blocklisten, dass halt so die Leute sich dann die Mühe gemacht haben und gesagt haben, so, guck mal, diese Accounts blocke ich alle. Hier, importiert das einfach. Und dann kannst du, glaube ich, so wirklich so Listen mit dann so 10.000 geblockten Leuten quasi runterladen und dann bei dir einfach einfügen und dann hast du die auch geblockt, so, wenn sich Leute dann die Mühe machen. Das war damals, ich weiß gar nicht, in welchem Zuge das so groß nochmal wurde. Naja, auf jeden Fall auch so bei so Hate ging es auch so, Sift-Twitter war doch irgendwie so ein Hashtag und so, keine Ahnung, ging es irgendwie um so rechte Trolle auch und so ein Kram. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Und ich glaube, so kann man sich so ein ganz gutes Habitat auch bei Twitter und bei Social Media irgendwie schaffen, wobei man immer dazu sagen muss, naja, das ist halt auch harte Blasenbildung. Aber das ist halt aktive, die ich dann im Zweifel auch will, wenn es um so ein Geschehen gibt, weil es eben auch Leute gibt, denen muss ich vertrauen und man muss sich irgendwo abgrenzen, glaube ich, weil sonst ist es wirklich Clusterfuck.
Ja. Und vielleicht da noch eine Anekdote, da habe ich mal mitbekommen, so vielleicht in einem Projekt, wo ich mal mitgewirkt habe, wer weiß.
So leite ich immer ein, wenn es dann um Emul und sowas geht von früher. Nein, also, ich habe NoCD-Cracks runtergeladen.
Ich habe mich letztens relativ intensiv mit Entwicklern unterhalten, die quasi gerade dran waren, so ein Bot-Netzwerk zu entwickeln. Um Webseiten auszulesen, so wie Google das auch macht. Letztendlich geht Google ja hin auf deine Website, liest den Inhalt aus und packt dich dann in die Suchmaschine rein, damit du gefunden werden kannst. Und,
aber warte, warum nennt man das jetzt, warte, ganz kurz, nur dass ich das jetzt für den Laien, warum nenne ich das jetzt nicht Algorithmus, sondern warum nicht das Bot-Netzwerk? Also was ist der Unterschied zwischen quasi, ich sage, ich habe einen Algorithmus, der jetzt die Seite ausliest und mir dann nachher was sagt, oder warum könnte man das Bot-Netzwerk nennen?
Also, ach so, ich glaube, das war, also
oder ist das Gleiche, sagen, oder ich
also im Grunde genommen werden, also, wo fange ich an?
Ja, sorry, aber ich verstehe es sonst, glaube ich, also, nicht.
Okay, also Algorithmus ist ja lediglich erstmal eine Anweisung von Schritten.
So, genau.
Mach Schritt 1, mach Schritt 2, mach Schritt 3, mach Schritt 4 und wiederhole oder hör dann auf. Und jetzt kann man differenzieren, je nachdem, was man in dem Algorithmus halt macht, machst du es entweder quasi, hast du, oder okay, anders. Wenn du heute hingehst, sagst, ich möchte 100.000 Seiten auslesen im Internet, dann hast du quasi in der Regel parallele Prozesse auf deinem Server. Also du hast nicht nur einen Server,
sondern alle gleich.
Der sagt, ich mache jetzt das, ich weiß das, sondern du hast ganz viele, die parallel quasi verschiedene Webseiten abgrasen. Und da gibt es verschiedene Begriffe für die. Das können Bots sein, das können Runner sein. Okay. Also die haben verschiedene quasi Bezeichnungen, einfach um zu sagen, das ist ein Stückchen Computerprogramm, was einen bestimmten Zweck hat. Und nämlich, das simuliert quasi, es öffnet diese Website, es liest den Inhalt aus und bringt das zurück. So wie quasi ein Mensch, der auf irgendeine Website geht und so weiter, die sich anguckt und dann.
Also
das kannst du jetzt irgendwie benennen, so diesen Prozess. Und
Also diese klassischen DDoS-Attacken sind ja auch nichts anderes, als quasi ganz viele E-Mails oder ganz viele Anfragen zu stellen an eine bestimmte Adresse. Das könnte man dann im Zweifel auch ähnlich bezeichnen, weil ich von ganz vielen verschiedenen Servern im Zweifel eine Anfrage an eine gewisse Website stelle. Das könnte man dann auch Bot-Netzwerk nennen, weil die das ja automatisch, also ich gebe denen das Go und dann laufen die diesen Algorithmus dann vielleicht einfach durch und sagen, ne, wenn das Go kommt, stelle ich die Anfrage, dann stelle ich sie nochmal, bis jemand Stopp sagt im Zweifel.
Ja.
So. Okay. Mhm.
So, und jetzt gibt es verschiedene Arten quasi, wie man so ein Netzwerk betreiben kann. Also kannst du einmal sagen, ich habe ein unauthentifiziertes Netzwerk, das heißt, du gehst einfach auf eine öffentliche Seite und liest die aus.
Mhm.
So, das heißt, ich könnte einfach auf Twitter gehen und irgendeine Seite von Twitter nehmen und irgendeinen Tweet mir rausziehen, copy-pasten und in den Server zurückbringen. So. Du könntest aber natürlich auch hingehen und sagen, ich baue quasi den Algorithmus so, dass ich sage, lieber Bot, das Erste, was du tust, ist, du registrierst dich bei Twitter. Du kriegst eine E-Mail-Adresse, du kriegst den Zugriffscode und dann registrierst du dich erst bei Twitter.
Mhm.
Und in der Registrierung gehst du auf eine bestimmte Seite, zum Beispiel thisfacedoesnotexist.org und du kriegst ein Profilbild generiert, was aussieht wie ein Mensch, aber dieser Mensch existiert gar nicht. Das ist einfach so ein synthetisches Bild.
So, Face-Swap, so Mash-Up-Dings so ein bisschen.
Und dann nimmst du den Name Generator X und nicht nur für World of Warcraft-Accounts, sondern für echte Namen und dann kriegst du noch einen Namen verpasst, so ein Twitter-Handle.
Nichts gegen Yoda-Fighter, okay?
Zum Bleistift, ja. Das heißt, du sagst dem Bot, er soll nicht einfach auf diese Website gehen, sondern du sagst ihm, bitte registriere dich bei Twitter.
Mhm.
Mach dir erst einen Account.
Ja, aber ist ja unrealistisch, die können das Capture doch niemals lösen. Die können doch niemals drei Ampeln anklicken.
Das hat Mark Zuckerberg in dem einen Podcast auch geschafft.
Nee, Quatsch, aber okay, kann man sich gut vorstellen.
Genau.
Und man kann sich auch vorstellen, dass diese Barrieren nicht helfen. Also nicht
genau, zwingend. Twitter will natürlich versuchen, diese Bots irgendwie zu bekämpfen, aber das ist halt so ein Kampf von zwei Seiten. Ne?
Ja.
Und jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwer Böses, der was Böses möchte und Fake-Informationen verbreiten will, dann wirst du deine Bots immer smarter machen. Es geht so weit, dass du die zum Beispiel immer von derselben IP-Adresse sich die Seite aufrufen lässt, damit es so aussieht, als würde es immer vom selben Ort kommen.
Aber nur der eine, ne? Also nicht jetzt alle von derselben, sondern nur der eine.
Der eine.
So.
Dann sagst du sowas zum Beispiel wie, okay, der Algorithmus beinhaltet so Befehle wie, mach das maximal 8 Stunden am Tag, danach nicht mehr, weil du musst ja auch schlafen als Mensch. Also du versuchst quasi viele natürliche, wie soll ich sagen, Dinge, die du als Mensch auf Twitter eben machst, dem Bot irgendwie beizubringen, so ein bisschen Zufallsfaktor, damit es nicht immer gleich aussieht. Also es gibt relativ, wie soll ich sagen, worauf ich hinaus will, ist eigentlich, es gibt relativ viele Methoden, wie man eben Twitter überlisten kann und wie man so Bots quasi erstmal ready werden lässt. Was ich damit meine ist, du erstellst den Account und fängst nicht jetzt erst an, 2000 Profile aufzurufen. Sondern du stellst den Account und lässt ihn erstmal sich ganz normal als Account entwickeln. Das heißt, er liked ein paar Seiten, er followt ein paar Leute, postet ein paar Sachen. Macht das vielleicht über Monate, über Jahre und schafft sich damit auch quasi eine Followerschaft oder was auch immer.
Ja.
Aber so, dass du, wenn du als, wie soll ich sagen, als Normalstämmlicher, der dann irgendeinen Tweet liest, du denkst, boah, kann das echt sein? Du gehst aufs Profil und das Profil sieht einfach normal aus. Das ist Karen aus Carolina irgendwo in Amerika und du denkst dir, wow, das sieht einfach ganz normal aus.
Ey, das sieht normaler aus als unser Twitter-Profil, wo wir nie was geliked haben. Wir haben irgendwie, keine Ahnung, 5 Follower, das bin ich, mein Dad und du, so ungefähr. So. Also wir sehen unseriöser aus wahrscheinlich als Bot XY, so, ne?
Ja. Genau. Und einfach nur, wenn man sich da so ein paar Gedanken dazu macht, wie soll ich sagen, wie fancy quasi diese ganze Bot-Steuerung dann wird, dann wundert es einen ja dann auch nicht, dass irgendwann mal vielleicht auch so ein soziales Netzwerk relativ voll ist mit Bots. Und selbst die Leute, die dann versuchen, diese Bots irgendwie zu bekämpfen, das ist für die natürlich auch zu einem gewissen Grad schwierig, weil es kommt auch immer was Neues. Das heißt, da ist so ein niemals endendes Hin und Her zwischen denen, die sagen, ich will das Netzwerk botfrei haben und auf der anderen Seite Leuten, die sagen, ich habe ein Interesse daran, ganz viele Bots einzuschleusen, die dann meine Informationen verbreiten. So. Und ich glaube, das ist halt etwas, was, wenn man sich nie Gedanken dazu macht, einem gar nicht so bewusst ist, wie raffiniert quasi auch diese Bot-Betreiber dann auch sind und was die sich alles überlegen und was für Möglichkeiten die da haben. Und,
ja, das fand ich damals so, das habe ich ja mit Chiara, als wir in Norwegen waren, hier diesen Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen-Podcast da gehört, weißt du noch? Und da habe ich das erste Mal dieses russische Trollfabriken und so und Botnetzwerk so ein bisschen gehört. Und da haben die es sehr schön, das war gerade fast 1:1 so ein bisschen so schön erklärt, wie du es gerade auch erklärt hast, mit diesem, die werden aufgezogen wie Menschen. Das sind Accounts, die seit 3-4 Jahren vielleicht laufen und dann irgendwann ist die Wahl, zack, und dann schalten die um quasi. Mhm. Dann haben sie ihre Follower generiert, ne? Dann folgen Max und Jamie, folgen dem Bot und dann denkt man so, ja, das ist jetzt Teil meiner Trusted-Liste so ungefähr, weil der hat ja die ganze Zeit ganz nette Sachen gepostet. Und auf einmal denkst du, Moment. Und das finde ich halt total krass, weil wir denken immer ganz viel über, also das denken wir ganz viel, aber man, so, wenn es um technischen Fortschritt geht, dann ist man ja gerade so dabei, okay, wir könnten ein Hologramm von Michael Jackson vielleicht, vielleicht ein Konzert spielen lassen und keine Ahnung was. Und das ist dann alles so fancy aufgehübscht. Aber wie viel quasi schon ohne mit der großen Bühne quasi schon algorithmisiert, sage ich mal, läuft, ne? Wir kennen das alle über die Google-Suche, so. Das ist mittlerweile jedem, glaube ich, klar. Ja, aber wie viel dann da im Hintergrund eben noch mal läuft durch Sachen, die eben nicht menschengesteuert ist, was ja auch gar nicht zwingend negativ sein muss, sondern ich glaube, vieles wird ja auch abgenommen durch positive Bots, könnte man sagen. Ja, aber muss ich trotzdem im Klaren sein, dass in so einem sozialen Netzwerk, dass Nachrichten mittlerweile, also es gibt doch diese 1000 Social Media hier auch so Promi-Flash-Shit und so bei Instagram und bei YouTube, wo ich das auch nur mal so einen kleinen Bericht gelesen habe oder gesehen habe, wo es darum ging, dass die einfach 1:1 wissen, wenn die und die Seite News postet, dann grabt dir die Überschrift, die immer gleich aufgebaut ist, macht da draußen ein YouTube-Video. Als Hintergrundbild nimmst du einfach die ersten 3 Google-Bilder, wenn ich Cameron Diaz eingebe, so ungefähr. Und dann haben wir die News quasi auf YouTube, ohne selber irgendwas gemacht zu haben. Einfach, weil der Bot darauf reagiert, wenn da was von Promi Flash XY gepostet wird, dann mache ich daraus das und dann generieren die darüber Klicks und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich es nochmal total wichtig, wie du auch gesagt hast, darauf immer wieder hinzuweisen und immer wieder klarzumachen, super viele Informationen, die wir lesen, sind vielleicht gar nicht von Menschen geschrieben, was nicht schlimm sein muss, aber was auf jeden Fall uns klar sein muss, damit wir das einschätzen können und einordnen können irgendwie mehr. Ja.
Was wollte ich noch sagen? Das Lustige ist, wenn du dich dann mit dieser Marketingseite beschäftigst und die, ne, und einfach mal so mal guckst, was sind so die Standardmethoden von Firmen auch, um halt Marketing zu betreiben. Und das ist, ich glaube, das zieht sich auch dann tatsächlich auch in die Grade letztendlich der Informationsfirmen, also sowas wie Zeitungsverlage oder, also Zeitung ist das einzige Medium, aber auch Fernsehsender oder auch irgendwelche anderen Blogger oder was auch immer. Da wird auch, wie du gerade perfekt gesagt hast, da wird auch viel automatisiert. Mhm. Und da wird einfach auch häufig gesagt, ne, wir sind vielleicht ein kleines Team bei Verlag XY. Wir haben jetzt nicht die Journalisten, die dann wirklich Stunden, Tage, Jahre lang irgendwas recherchieren oder aufarbeiten, sondern da geht es halt schnell um schnelle Informationen, so ähnlich wie Fast Fashion, so Fast Information, weil die sind nach ein paar Stunden auch wieder nichts mehr wert. Das heißt, es muss schnell sein. Ja. Und wenn du ein kleines Team bist und dir da irgendwer sagt, hey, guck mal, hier ist ein tolles Tool, das genau ungefähr macht, wie du beschrieben hast, du nimmst die Informationen von deiner vertrauenswürdigen Quelle, weiß ich, irgendeine Presseagentur oder irgendwas, was irgendwie Informationen kreiert, und lässt automatisch irgendwelche Texte generieren, irgendwelche Fotos reinklatschen, wie du gesagt hast. Und dann wundert man sich, warum teilweise irgendwie in irgendwelchen Artikeln auf einmal irgendwelche Fotos auftauchen, die gar nichts mit diesem Geschehen zu tun haben, weil es halt eben auch vielleicht wenig, wie soll ich sagen, Qualitätskontrolle von irgendwelchen Menschen gibt, die da jetzt nochmal hingehen und sagen, warte mal, kann das überhaupt sein? Wo ist dieses Foto eigentlich her? Das ist Google-Seite 2. Aber was ist eigentlich der Hintergrund? Und ich glaube halt nicht, dass die Lösung sein kann, zu sagen, wir müssen jetzt wieder langsame Medien machen, weil ich glaube, das ist einfach unreal. Also der Realist in mir sagt, es wird nicht so sein, dass man sagt, okay, wir hören jetzt auf, die ganzen Hype-Zyklus mitzureiten und machen jetzt wieder gute Recherche, investigativer Journalismus und zurück zu den alten Wurzeln des gut recherchierten, wahrheitsgetreuen, was weiß ich was.
Das muss parallel laufen. Also das kann ja auch parallel laufen. Das kann ja auch seinen Preis haben, sodass man sagt, hey, pass auf, 10 Euro zahle im Monat für ein geiles Abo von einer guten, seriösen Sache, so ungefähr. Ne?
Genau. Aber ein separates Thema.
Genau.
Und ich glaube für diese schnellen Informationen, da brauchen wir ja auch quasi ähnlich, wie man sagt, wir haben jetzt hier automatisierte Zeitungsartikel, automatisierte YouTube-Videos, wo sich einfach was zusammengeklickt wird. Ich glaube, da muss es auch gewisse technische Lösungen geben, um den Wahrheitsgehalt oder die Quelle von Informationen genauso automatisch überprüfen zu können. So nach dem Motto, der Algorithmus, wenn er sagt, ich bastel mir jetzt einen Zeitungsartikel und ich suche mir gerade irgendein Bild oder ich kriege ein Bild zugespielt, der muss quasi dann auch ein Qualitätsbewusstsein, wie es ein Mensch machen würde, auch hinterfragen, kommt dieses Bild eigentlich her? Das heißt, sowas wie eine Suchmaschine für, wie Google sie eine ist, bräuchte man eine Suchmaschine für, was ist die Quelle dieses Bildes? Und dann wird quasi das gesamte sichtbare Web durchsucht nach dem Motto, wo ist das Bild zum ersten Mal aufgetaucht? Und das wiederum ist super schwierig wahrscheinlich, super komplex, aber ich glaube, dahin muss die Reise zu einem gewissen Grad gehen. Und ich glaube, ein wichtiges Element, das war so meine Überlegung bisher, wäre tatsächlich auch die Offenlegung des Backends. Also, so wie Twitter quasi im Hintergrund versucht, diese ganzen Trolle und diese ganzen Fake-Accounts und Bots irgendwie platt zu machen, kämpft quasi Twitter alleine gegen den Rest der Welt. Also jeder, der eine Botfabrik baut, und damit gibt es wahrscheinlich in jedem Land irgendwie 20 von, so, und dann gibt es unterschiedlichste Interessengruppen. So kämpft Twitter quasi alleine als Plattform diesen Kampf so. Aber wenn jetzt Twitter hingesagt, wir legen unsere Datenbanken offen und jeder, der quasi möchte, kann Apps auf Twitter drauf bauen, der diese Daten nutzt und sagt, ich baue jetzt mein eigenes Verifikationstool, und ich sag dir, welcher Tweet quasi welchen Wahrheitsgehalt hat, und dann gewinnt quasi der Beste. So, nach dem Motto, du legst es offen. Und dann ist immer noch die Entscheidung, bei jedem Einzelnen zu sagen, welchem Tool, was auf der Twitter-Datenbank quasi entwickelt wurde, welchem Tool vertraue ich wiederum. Und dann gibt es Konkurrenz. Und dann ist es halt nicht nur, ich muss Twitter nehmen, weil es die einzige Quelle ist, so nach dem Motto, sondern du hast auf einmal Twitter Variante 1, Twitter Variante 2, Twitter Variante 3, und dann guckst du, welches Twitter dir am ehesten gefällt. So.
Ja, wie so Extensions quasi, man sich ja auch bei Chrome oder keine Ahnung was jetzt in den Browser packen kann. Ne? Aber ich frage mich nur gerade, der erste Gedanke, der da mir noch hochkommt, ist, ist es da nicht so ein bisschen so, als würden würde das Imperium den Rebellen die Pläne für den Todesstern einfach freiwillig geben, so, damit sie wissen, so, hier, greift übrigens hier an, dann geht der Todesstern sofort kaputt. Also würde man durch die Offenlegung des Backends, ich weiß nicht, funktioniert so programmieren, legt man da nicht auch Schwachstellen auf, quasi so nach dem Motto, die Bösen, die was Böses wollen, können damit ganz viele mehr anfangen? Nee?
Also stell dir das so vor, es gibt drei, wie soll ich sagen, Ebenen. Die unterste Backend Ebene, und
Frontend gibt's, die kenne ich.
Ja, genau. So, und im Backend gibt's aber verschiedene Ebenen.
Okay, das ist neu.
Du hast einmal die Datenbank, das ist wie eine Excel-Tabelle. Da steht einfach nur drin, Zeile 1, Spalte 1, folgender Eintrag, Name und Ausprägung. Das ist einfach pur die Daten, das ist einfach nur rein die Daten. Sowas wie, wann wurde der Tweet getweetet, um wie viel Uhr, was war der Inhalt, wer war der Verfasser und was ist das zugehörige Profil? So, die ID des Profils. Dann kannst du gucken, was ist das Profil? Das Profil beinhaltet den Benutzernamen, die Biografie und das Erstellungsdatum. Dann gibt es halt verschiedene Datenbanktabellen, so, das können ganz viele sein. Aber das ist rein die Datenebene. Wenn du dich bei Twitter einloggst, zum Beispiel, um einen Bot zu erstellen oder einfach einen normalen Account, dann spricht das Frontend, also dein Browser quasi, twitter.com, spricht dann mit dem Backend. Aber das Frontend spricht nie direkt mit der Datenbank, sondern das ist noch eine Ebene dazwischen. Okay. Das heißt, das Frontend geht hin und sagt, liebes Backend, aber nicht die Datenbank, sondern quasi ein Backend.
Lieber Torwächter. Genau,
so ein Bot, nennen wir ihn mal Bot, also so ein kleiner Bot, der so über der Datenbank schwebt. Dann sagt das Frontend, hey, ich bin das Frontend von Twitter, hier ist meine Berechtigung, dass ich dich was fragen darf, bitte verrate mir, simsalabim, das ist das magische Passwort, bitte verrate mir, was in der Datenbank so drinsteht. Und dann macht der Bot aber so Kung-Fu-Magic, macht ganz viele Dinge. Und sagt erstmal, warte mal, bevor ich dir das verrate, muss ich aber erstmal überprüfen, ob der User, den du gerade hier bedienst, ob der überhaupt legit ist. Und diese ganze Magic, die dann dieser Bot quasi durchführt, die bleibt top secret.
Das wäre dann die Pläne für den Todesstern. Das wäre das, was nicht offengelegt werden sollte.
Das wären so die ganzen Algorithmen, die ganzen Logiken, die ganzen, ich sag mal, die Magics, die quasi geheim bleiben. Und wo dann die Konkurrenz stattfindet. Das heißt, wenn Twitter sagt, das ist unser, ich sag mal, Bodyguard oder Türsteher-Bot, der überprüft, ob der jemand legit ist oder nicht, und Twitter kann den aber nur so 5 von 10 gut bauen, aber die andere Version von Twitter baut den 10 von 10 gut, dass der schafft, alle Bots rauszufiltern, dann wäre auf einmal so, warte mal, ich kann lieber die andere Version nutzen, weil da sind keine Fake-Profile.
Verstehe.
Und aktuell ist es so, nur Twitter baut halt diese mittlere Ebene, diese Logik-Ebene, genau, die Kung-Fu-Bodyguard-Türsteher-Ebene. Ja. Und es gibt aber keine Konkurrenz dazu. Das heißt, wenn Twitter scheiße ist, eben diese ganzen Fake-Profile rauszufiltern oder vielleicht auch kein Interesse daran hat, weil die klicken ja auch die Werbung und das heißt, ne? So, da könntest du aber da eben auf dieser Ebene sagen, es gibt verschiedene Twitters und die greifen alle auf dieselbe Datenbank zu. Und das ist halt das Entscheidende. Und dass und du sagst, die Daten sind, die Profile, die Tweets sind offen, da kann jeder drauf zugreifen, das ist ja kein Geheimnis.
Ich wollte sagen, und die bringen einem ja auch nichts, das ist ja scheißegal. Ja. Mhm.
Ja. Aber wie du die Profile dann quasi anordnest, wie du die zugänglich machst, wie du Daten aggregierst, zum Beispiel, jedes Profil könnte sowas haben wie ein Glaubhaftigkeitsscore. Mhm. Und der könnte auf verschiedenste Art und Weise berechnet werden, so nach dem Motto, welche echten Profile folgen diesem Profil, ne? Wie ist die Interaktion, wirkt sie menschlich oder wirkt sie fake? Ne? Also jetzt 1000, und da könntest du sagen, dieses Profil ist 90% echt, wahrscheinlich echt so. Und aktuell ist es so, dass Twitter sowas nicht anbietet, sondern Twitter sagt nur, ich verifiziere oder nicht, aber darüber hinaus gibt es aktuell nicht so viel.
Und im Zweifel, wenn Leute was melden, dann gucken wir uns das an und dann schmeißen wir auch mal Leute raus. So, zum Beispiel habe ich heute nur gesehen, irgendwie 100 Pro-Russian irgendwie Profile wurden geblockt, weil die genauso, wie du gesagt hast, irgendwie stümperhaft, also quasi erstellt wurden und einfach schnell rausgehauen haben, ohne diese Vorgeschichte zu haben und keine Ahnung was. So, ne?
Genau, also ich würde auch sagen, Twitter versucht da bestimmt viel zu tun und so weiter, aber es gibt halt aber keine.
Sie können den Kampf nur verlieren, ja.
Es gibt halt keine, wie soll ich sagen, es gibt halt keine Alternativen dazu. Ne? Und das fände ich halt, glaube ich, ganz spannend, wenn du auf einmal sagst, die Datenbankebene, die ist öffentlich. Jeder kann reingucken, jeder sieht und niemand kann, und das wäre das zweite Wichtige, niemand kann die Daten in der Datenbank rückwirkend manipulieren. Mhm. Das ist halt der Trick. Ja. Wenn ich heute Twitter-Boss bin und sage, fickt euch alle, ich gehe jetzt einfach in die Datenbank und lösche Dinge, kann ich rückwirkend Sachen löschen. Mhm. Ja, ich habe den Root Access, ich habe den Zugang zur Datenbank. Mhm. Wenn aber die Datenbank öffentlich ist und niemand kann sie manipulieren, weil das einfach niemand kann per Definition, weil du sie so designt hast, dann wird es halt spannend. Weil selbst wenn jemand hingeht und sagt, ich habe ein Profil erstellt, dann habe ich ein bisschen so rumgetweetet, das war so ein bisschen Propaganda-Tweetet, dies, das. Und dann auf einmal sagst du, ja, aber war gar nicht so gemeint, habe ich doch nie getweetet. Dann kannst du halt sagen, ja, doch, hier in der Datenbank steht's, hast du letzte Woche doch gemacht, also halt's Maul. Du bleibst bei 10% Glaubwürdigkeit, weil du hast halt scheiße gebaut. So, das ist halt schwierig, quasi seine Lügen und seine, wie soll ich sagen, seine ganzen
Absichten
dann in der Zukunft dann irgendwie unter den Teppich zu kehren und zu sagen, hab ich nie gemacht, weil es ist ja für alle öffentlich zugänglich, dass du das gemacht hast und jeder kann es nachvollziehen.
Aber dann bleibt ja die Preisfrage, warum machen das die ganzen Firmen nicht? Geht es darum, dass wenn dann Twitter 2 besser als Twitter 1 ist, dass dann nicht mehr Twitter die ganze Kohle kriegt? Also kann man das schlecht machen, dass man sagt, wir haben das Urheberrecht der Datenbank, deswegen kriegen wir Geld, wenn dann Twitter 2 geil wird? Oder wie? Oder warum machen die das nicht? Weil eigentlich ist es so ein No-Brainer ja, zu sagen, hey, unterstützt uns, aber was spricht dagegen?
Also im Moment ist es einfach so, dass aus der Historie her ist diese Möglichkeit, solche öffentlichen Datenbanken im skalierten System und quasi Absicherung gegen Dritte und Veränderung, das ist halt relativ neu. Das ist ja mit der ganzen Blockchain-Geschichte erst gekommen, vor 10, 20 Jahren, keine Ahnung. Das heißt, es hat sich einfach, wann war Bitcoin? 2008?
Ja, die Frage ist,
wie lange schon her
ist. Da schon lief und so, ja.
Genau, genau. Also das ist jetzt quasi so eine Art neue Technologie, die gerade entwickelt wird und getestet wird und so weiter. Es gibt aber auch, glaube ich, zig, 100 soziale Netzwerke wie Twitter, die versuchen genau das zu tun. Ist ja aber kläglich, weil aus diversen Gründen. Twitter selbst hat kein Interesse daran, weil die Leute kommen ja dahin und die akzeptieren, wie gut oder schlecht Twitter gerade ist. Das heißt, wenn Twitter das jetzt macht, wäre das zwar vielleicht ein Akt der Menschlichkeit oder des Versuches quasi Dezentralisierung von Datensätzen so und nach dem Motto, es ist ein menschliches Gut, so wie ein Fluss oder ein Bach oder so in einem Dorf, wir wollen den nicht kaputt machen. Aber warum sollte Twitter das tun? Also Twitter hat, glaube ich, in sich kein Interesse daran, außer halt zu sagen, wir sind die Coolen, wir sind die Netten und wir machen es jetzt. Okay. Aber ich glaube, das wäre halt. Also ich kann mir eine Welt vorstellen, in der, wenn es sowas gäbe und alle das benutzen würden, dass das vielleicht dabei helfen könnte, ganz viele Wenns und Abers, so Situationen wie jetzt, wenn man sagt, ich verstehe nicht mehr, was war oder nicht war, ist besser zu handeln und für den Menschen wieder einfacher verständlich zu machen in irgendeiner Form.
Ja, spannend. Weißt du, ob es da schon, also vielleicht hast du da schon was von gehört, als du es eben so ein bisschen erzählt hast, muss ich die ganze Zeit dran denken, gibt es schon ein, tausend Fragen schon wieder, aber was wir ja schon kennen ist, dass jemand mal versucht hat, irgendwie so ein Bot quasi in Twitter reinzubauen und der sollte lernen, wie so Social Media funktioniert und dann hat er irgendwie auf einmal nach einem Monat angefangen, irgendwelche Nazi-Parolen zu schreiben. So, das war doch von Microsoft, glaube ich, mal sogar so ein Bot-Versuch irgendwie so, hey, wir wollen mal gucken, wie ihr den so erzieht in Social Media. So, das ist ja alles klingelt gescheitert. Aber jetzt habe ich mir gerade vorgestellt, wenn wir über so Glaubhaftigkeit und so Bot-Netzwerk-Kram sprechen, gibt es ein Laborversuch, wo man ein soziales Netzwerk geschaffen hat, in dem nur Bots leben? Also so nach dem Motto, wie würden Bots miteinander ein soziales Netzwerk aufbauen und interagieren? Das fände ich mal total spannend. Also, weißt du, dass man so denkt, wir können von den Bots, also wir können lernen von diesem kleinen Ökosystem, abgeschlossenes Social-Media-System, wie sich Bots verhalten, und das können wir vielleicht übertragen auf die Bots im echten sozialen Netzwerk. Also so dachte ich gerade, wie du so Hamster in so einer Kultur anguckst, damit du dann sagen kannst, wie Hamster sich im echten Leben verhalten vielleicht.
Weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, wenn du, je nachdem, was dein Lernmaterial ist, kannst du es relativ gut vorhersagen, was das Ende der Geschichte sein wird.
Also, das ist vielleicht nicht so spannend, ja.
Wenn du sagst, hier, lieber Bot, guck dir diese Menschen an und lern von denen, dann quasi dann alle Bots zusammenzutun. Ich glaube,
ja, dann wäre es vielleicht nur wieder spannend zu sagen, wenn man da jetzt den Zugang zu den Datensätzen hätte und sagen könnte, okay, wir nehmen einfach Stand, weiß ich nicht, sagen wir mal 1.1.2022, Datenbank Twitter, Datenbank Facebook und so weiter und so fort. Und auf dieser Datenbank setzen wir so ein Bot-soziales Netzwerk quasi auf und gucken mal, wie die mit den 10 Jahren Social Media, die dann so waren, damit irgendwie umgehen und was sie daraus machen. Das wäre vielleicht ganz interessant, dann so zu gucken, auf der Grundlage davon, was kommt dann so dabei raus, wie verhalten die sich, um dann innerhalb dieses abgeschlossenen Bereichs zu lernen, okay, wie könnten sich Bots jetzt im echten sozialen Netzwerk verhalten, weil die ja genau auf diesen Basen quasi auch agieren. Das wäre vielleicht nochmal einen Ticken spannender, aber ja. Wahrscheinlich wird das in gewissen Weisen so eben auch schon getestet und man hat festgestellt, irgendwie bringt das uns nicht so viel. Vielleicht, keine Ahnung.
Wir kriegen hier einen Haufen Nazi-Bots.
vielleicht sind die Ergebnisse nicht das, was wir uns vorstellen wollen würden.
Okay, also, wir sollten das beenden.
total spannendes Thema, weil das wieder, was ich immer so wichtig und auch so gut finde und immer so schön, dass du das immer so einordnest, auch gewisserweise, dass man immer erst, wenn man, also zum Beispiel bei mir, so, wenn man Bot-Netzwerk dann hört, denkt man so, oh Gott, die Bösen und so weiter und so fort. Ne? Aber gleichzeitig ist es ja nicht wegzudenken so. Ne? Also wir werden, so gern wir das auch gerne hätten und so gern man vielleicht sagen würde, wir hätten gerne den hochqualitativen Journalismus und wir würden auch gerne mal eine Woche oder einen Tag auf eine News warten, weil dann ist das abgesicherter und so. Aber es wird faktisch nicht passieren. So. Also das ist, so sehr man da hinterherhängt, klar kann man dann eben gucken, wie wir auch eben gesagt haben, man kann eine Parallelstraße dazu aufbauen und sagen, okay, was wünschen wir uns noch? Und das bauen wir parallel auf. Und wenn das genug Leute findet, die das auch gut finden, dann wird es sich auch tragen. So. Aber wir müssen gucken, wir müssen akzeptieren, dass es diese flashy, wie du gesagt hast, so Hype-News-Richtung eben gerade gibt, ne, durch Bild und keine Ahnung was. Und mittlerweile eigentlich fast jeder auch, so Eilmeldung, jeder kennt diese Push-Nachrichten, die ich zum Glück nicht anhabe, von irgendwelchen News-Apps, so Eil. Das eine ist eine Eilmeldung, Bronzemedaille für irgendwen in der Olympia, das andere ist Eilmeldung, Atomkraftwerk brennt. So, ja, alles ist eine Eilmeldung mittlerweile. Und dann im Nachhinein kommt immer mehr so, ja, muss korrigiert werden und keine Ahnung was. Aber die Meldung ist erstmal rausgehauen und die Korrektur liest sich dann keiner mehr durch. Deswegen muss man da gucken, wie du richtig gesagt hast, wie man da irgendwie so ein dieses weg von der Quantität, also bei der Quantität bleiben am besten, aber Qualität irgendwie erhöhen kann in einer gewissen Form. Das finde ich ganz spannend, weil letzter Gedanke, den du gerade eben noch angesprochen hast, weil du meintest, so vielleicht so eine Qualität, die uns dann im Zweifel Menschen liefern können, da ist mir nur es kam mir nur so in den Kopf, selbst die Menschen kriegen das ja gerade nicht hin. So selbst nicht die von den Nicht-Bots erstellten News, sage ich mal, sind auch so, ich sitze hier live im Geschehen, ich muss das mittippen, weil meine Nachricht, mein Foto muss das erste sein, das irgendwie dann bei DPA, was whatever ist, damit ich das Geld kriege. Und dann ist auch mal erstmal egal, ob das wirklich die Person ist, die ich fotografieren will. Hauptsache, mein wird erstmal gekauft im Zweifel und so. Ne? Da müssen wir irgendwie vielleicht so Korrekturmechanismen finden, dass die Leute dafür nicht bestraft werden, aber dass dann das andere Bild dann irgendwie doch gewinnt, das einfach qualitativ besser ist und dass das quasi wahr ist in irgendeiner Form. Das fände ich wirklich ganz spannend. Und da können uns ja dann eben so Bots im Zweifel unterstützen. So auch den Menschen helfen und nicht jetzt gegeneinander arbeiten. So,
Ich finde, was du gerade im Nebensatz gesagt hast, super spannend und super wichtig. Dieses sich bewusst machen, was der Prozess ist bei der Erstellung von bestimmten Informationen. Und wenn du das so beschreibst, wie ich muss jetzt als Erster dieses Foto dort einreichen, damit ich die Kohle bekomme, dann finde ich das ganz, ganz wichtig, wenn man hingehen würde und sagt, man erstellt so eine Übersicht, das kann ja auch teilweise in der Schule passieren, in Medienbildung oder wie auch immer, dass man einfach sich bewusst macht, welches Medienformat setzt welche Incentives für die Ersteller von Inhalten. Mhm. Jetzt kannst du sagen, jetzt nimmst du dieses DPA-Beispiel und sagst, Schnelligkeit und ist das Entscheidende. Das heißt, da wird jedem bewusst, okay, wenn du schnell handeln willst, hast du keine Zeit, um eben Qualität zu sichern. Also wird im Zweifel da auch bestimmtes Verhalten gefördert, nämlich wenig Qualitätssicherung und Schnelligkeit. Jetzt nimmst du ein anderes Beispiel, setzt jetzt TikTok hin und sagst, wie verdienen Leute Geld auf TikTok? Dass man das sich einfach mal bewusst macht, sagt, okay, man nimmt verschiedene Nachrichten-Outlets von ARD bis TikTok und geht halt hin und sagt, wie funktioniert's? Also was für ein Incentive wird dort gesetzt, um bestimmte Informationen halt auch zu monetarisieren? Mhm. Und ich glaube, sich dem einfach bewusst zu machen, hilft bei der Einschätzung so nach dem Motto, welches Medium möchte ich quasi lesen, welche Medien möchte ich konsumieren? Ist es dann doch vielleicht eben die Wochenzeitung, wo einmal die Woche was, so ein Bericht entsteht, an dem 5 Monate gearbeitet wurde, ne? Und der dann aber auch irgendwie 30 Euro kostet. Und dann kann man für sich selbst abwägen, so, was ist mir wichtiger? Welche Quellen haben welche Incentives und was sind die Menschen dahinter? Mhm. Und kann ich denen vertrauen oder nicht? Und ich glaube, diese Entscheidung kann dir keiner abnehmen. Da wird dir auch kein Bot helfen, zu sagen, vertraue dieser Person, weil am Ende ist die Frage, wer hat den Bot programmiert?
Ja, vertraust du dem?
Also, du kommst, glaube ich, als Mensch nicht drum herum, irgendwem dein Vertrauen zu schenken. Weil ich glaube, das ist wie in allem Leben, du kannst nicht alles selber machen, so wie du deine eigene Kartoffel nicht selber pflanzen kannst. Das heißt, du vertraust dem Landwirt, der Landwirtin eben, die Kartoffeln für dich zu machen. So. Und da musst du auch bestimmtes Vertrauen irgendwem anders schenken. Aber ich glaube, so wie du quasi im Supermarkt auswählen kannst zwischen, wo kommen die Kartoffeln her, also das Bio-Kartoffeln, dass es da eben so Gütesiegel gibt. So könnte man auch hingehen und sagen, bestimmte Medien-Outlets müssen entsprechende Sachen offenlegen. Hm. Vergütungsmodelle, Geschäftsmodelle, Quellenangaben und so weiter. Das muss also da kannst du auch sagen, ne, so wie du quasi die Lebensmittelindustrie zwingst, eben hinten drauf zu schreiben, ist da Zucker drin oder nicht, kannst du auch bestimmt irgendwie andere Industrien regulieren und sagen, ihr müsst eure Quellen offenlegen oder was, was weiß ich denn. Oder ihr müsst wenigstens sagen, Quelle unbekannt. Und das muss, ne, und je mehr du quasi, glaube ich, machst in Richtung Transparenz, desto mehr kann das Individuum, also du und ich, können für uns entscheiden, wem schenke ich mein Vertrauen, so wie wir es im Alltag ja ständig machen.
Ja, und so ein schönes, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, wie ich das für mich gerne hätte, also jetzt, wenn ich Zeit unendlich hätte und so weiter und so fort und angenommen, ich wäre jetzt ein guter Medienkonsument, wäre eigentlich zu sagen, okay, pass auf, ich will nicht auf diese News, sage ich mal, verzichten, weil man möchte irgendwie am Zahn der Zeit sein, man möchte irgendwie nicht in die Schule gehen und sagen, ach, wie, gestern hat irgendwie das und das passiert, ja, keine Ahnung, weil ich gucke mir nur die seriösen am Wochenende aufbereiteten Berichte quasi an, sondern dass man dann eben so ein Mittelpferd zu sagt, dass man für sich selber quasi sagt, okay, ich bleib in meiner Bubble, sag ich mal, unter der Woche, so irgendwie alles cool, aber ich zwinge mich dazu oder ich versuche zu lernen, dass ich auch wirklich am Wochenende mich dann mal hinsetze und dann im Zweifel mal eine Stunde investiere, um zu checken, so um zu gucken, ach guck mal, am Dienstag war doch diese Meldung, hat die sich eigentlich irgendwie, was ist aus der geworden und so. Das natürlich, wie gesagt, macht man wahrscheinlich nicht so einfach, aber wenn man das in einem Bereich macht, der einen interessiert, dann macht man das ja im Zweifel schon. Wenn man dann zum Beispiel, nehmen wir die klassischen Tesla-News-Ticker-Dinger immer, ne? Wenn dann immer kommt, Gigafactory Berlin, keine Ahnung, wird gecancelt und am Wochenende ist sie dann nicht und dann twittert die Maske irgendein Bullshit, dann irgendwer anders und keine Ahnung. Und am Ende steht die Fabrik dann doch irgendwie, keine Ahnung, man weiß nicht wie. Tada. So, und dass man dann, da merkt man ja immer, wenn man so an einer Sache dran ist, so ein bisschen die mehr verfolgt, dann kriegt man ja mit, ah, okay, also wird doch auch da nur mit Wasser gekocht. Also auch da ist es nicht so groß, wie man in der ersten Einmeldung gedacht hat. Und das bräuchte man ja eigentlich für jeden Bereich. Und das ist wahrscheinlich kaum leistbar. Aber wenn man sagt, okay, in so einer wichtigen Sache, wie zum Beispiel so einer Ukraine-Sache, ist es umso wichtiger, vielleicht dann eben mal in einer ruhigen Minute hinzugehen und zu sagen, Moment, was passiert jetzt eigentlich wirklich? Und nicht nur von diesen Schlagzeilen zu leben, nicht nur von Reddit-Überschriften, nicht nur von Eilmeldungen, sondern da noch mal kurz genauer reinzugucken, ist, glaube ich, vielleicht was auch jeder irgendwie leisten kann dann in so einem Bereich mal.
Ja, und ich glaube, das habe ich mal irgendwo in einem Podcast aufgeschnappt, wenn es einem daran, also man hat ja verschiedene, wie du gerade gesagt hast, man hat ja verschiedene Intentionen, wenn man sich irgendwelche Nachrichten anguckt, so, was möchte ich eigentlich erreichen? Möchte ich die Wahrheit herausfinden, was immer die Wahrheit sein mag? Möchte ich einfach nur irgendwie auf dem Stand sein, falls mich irgendwer anspricht, dass ich sage, ja, habe ich von gehört, habe ich keine Meinung zu oder was auch immer, oder was auch immer die Intention davon ist. Und ich glaube, das muss man auch sich dann auch, also mir hilft es, mir das bewusst zu machen. Zum Beispiel war ich ja ganz, ganz lange in meiner Bubble und habe so gar nichts mitbekommen und habe dann jetzt jüngst, als das mit dem Krieg dann begonnen hat, habe ich dann auf einmal gesagt, Bubble ist jetzt vorbei, ich konsumiere jetzt immer für ein paar Tage alles, wirklich alles. Und da war's, da war mein Motiv plötzlich ein anderes, weil ich wollte eigentlich herausfinden, was passiert gerade wirklich, um dann für mich zu entscheiden, muss ich mein Verhalten anpassen. Mein Verhalten gegenüber meinen Arbeitskollegen, mein Verhalten gegenüber, anderen Leuten, die ich kenne, mein Verhalten gegenüber, buche ich mir jetzt einen Flug und verpiss mich. Also da waren viele Fragen, die mich persönlich interessiert haben. Und das heißt, ich habe dann mein Verhalten gegenüber den Medien angepasst und habe dann versucht zu extrapolieren, so nach dem Motto, ich nehme mir mehrere Datenpunkte und versuche irgendwie gegen zu checken, okay, wie ist der Wahrheitsgehalt dieser Information? Und das hat voll viel Zeit gekostet, war super anstrengend. Mhm. Aber mir war es in dem Moment eben wert, das zu tun. Ich glaube, was halt auch cool ist, wenn man dann eben, je nachdem, was die eigene Intention ist und je nachdem, wie man dann auch seine eigene Intention dann auch wiedergibt. Beispiel, ich spreche jetzt mit dir und du fragst mich, was hältst du denn davon? Glaubst du, dass das mit dem Krieg berechtfertigt ist? Ja, nein, was weiß ich denn? Dann kann ich sagen, warte mal, ich habe mir die Information reingezogen, um für mich zu entscheiden, ob ich abhaue oder nicht. Ehrlich gesagt, ist mir egal, ob der Krieg berechtfertigt ist. Also keine Meinung dazu. Und ich glaube, da ist auch wichtig, vielleicht auch in der Kommunikation miteinander auch immer klar zu machen, so nach dem Motto, hey, das ist mein Stand und eigentlich war mir nur wichtig, das und das herauszufinden. Das heißt, ich habe gar nicht mit der Brille des Wahrheitssuchenden draufgeschaut, sondern eher mit der Brille des Ängstlichen, der einfach nur so grob checken will, so ey, muss ich abbauen oder nicht. Und ich glaube, das hilft vielleicht dann auch, wenn man mit Leuten redet, weil im Moment ist irgendwie jedes Gespräch so, oh, da erzählt ihr, ich habe das gehört, ne? Und ich habe gelesen das und jenes und denkst dir so, wo fängt man da überhaupt an? Ich kann keine Konversation mit dir führen, weil wir reden nur über, keiner weiß so wirklich, was ist und alle bespeisen sich mit so Halbwahrheiten. Ja. Und das ist momentan mein Alltag, ist, wenn ich mit anderen Leuten über das Thema rede, über den Krieg rede, dann habe ich immer das Gefühl so, ja, okay, wir sind nichts anderes als eben die Bots auf Twitter, die einfach nur wiedergeben, was sie gerade irgendwo aufgeschnappt haben. Und ich glaube, das Verhalten ist, glaube ich, das, was einfach Leuten auf den Sack geht und einfach nicht hilft. So. Mm. Das, was ich bei mir versuche, irgendwie runterzufahren. So von wegen, ich streue jetzt nicht mit irgendwelchen Informationen, die ich nicht selber irgendwie für mich einigermaßen bestätigt habe, in welcher Form auch immer. So.
Kann ich zu 100% nachvollziehen, geht mir exakt genauso. Nur, das ist natürlich auch im Zweifel unsympathisch und anstrengend. Also, weil ich merke das dann auch, also das war auch wie bei der Frage da, ne, von dem Schüler in dem EF-Kurs, ich habe gefühlt nach jedem Satz gesagt, so, ja, aber ich will euch ja auch nicht meine Meinung aufdrängen, ne, also, aber das sehe ich jetzt auch nicht, das mögen andere anders sehen, aber ich weiß auch nicht und so. Und dadurch wird natürlich ein Gespräch und auch irgendwie eine Informationsvermittlung total unseriös, aber das soll es ja auch. Also, das ist ja auch mein Zweck dann in dem Fall. So wie ich im Zweifel mittlerweile immer reagiere, wenn dann irgendwie sowas kommt wie, hast du schon gehört? Ist meine erste Reaktion, nee. Ist mir auch egal. So, also irgendwie in mir ist halt sofort so ein, nee, Moment, warum sollte die Schlagzeile 1 jetzt stimmen? Was ja auch irgendwie nicht zwingend immer gut ist, sofort in so eine Anti-Haltung zu verfallen, aber ich beobachte das bei mir, dass ich fast schon zu medienkritisch dann manchmal bin, dass ich mir so denke, nö, ich glaube erstmal nicht, mal gucken, wie es morgen aussieht und dann glaube ich die Sache vielleicht, weil ich mir denke, wie beeinflusst das jetzt gerade mein Handeln? So, angenommen, lass uns diese Schlagzeile nehmen mit Atomkraftwerk brennt, so, ne? Also vor 3 Tagen gefühlt. So, ne? Da kann man natürlich in die Schule gehen oder kann dann in die Gespräche gehen und sagen, oh Gott, ne, habt ihr gehört und vielleicht passiert da jetzt das und Atomkriege und whatever, was da propagiert wird und I don't know und so, ne? Oder man sagt halt, naja, inwiefern wird das meinen Tag heute verändern? Erstmal nicht. Und dann gucke ich mir das morgen nochmal an und dann kann ich immer sagen, okay, Brände schon gelöscht. Okay, alles irgendwie halb so wild. Also jetzt im Rahmen natürlich, ne, erstmal so, okay, es ist doch nicht der Atomkrieg, der gestern propagiert wurde. Und deswegen fahre ich für mich persönlich erstmal ganz gut mit, nee, ich glaube erstmal nicht. Da muss man manchmal auch sagen, ja, du hattest recht, das ist aber okay, weil zum Beispiel, als die Sturmwarnung war ich gerade beim Sportunterricht so ein bisschen hospitieren, hier bei David Kellerbacher. Und da kamen die Schülerinnen und Schüler auf einmal rein so, wir haben morgen frei, Sturmwarnung. Ja. Und Kellerbacher und ich saßen so, nee, haben wir nichts von gehört, glaube ich nicht. Bestimmt so ein dummes Schülerinnen-Schülergerücht so, ne? Und dann so, okay, ihr habt recht. So, aber ist ja okay, das kann ich dann auch zugeben, das ist vollkommen fein. Aber ich finde das immer erstmal besser, kritisch zu checken, so welche Informationen kommen da gerade von wem. Weil natürlich muss man da ganz klar sagen, wenn man sich die Gruppe anguckt, das sind dann Schülerinnen und Schüler, natürlich sind die Hype, die wollen, dass morgen frei ist, so ungefähr. Ne, wer übermittelt mir die Informationen? Bin ich erstmal kritisch, so. Die Eilmeldung? Will die Taz, will die whatever, irgendeine Zeitung, will erstmal, dass ich auf die Push-Mitteilung draufklicke, damit die den Klick kriegen. So, das muss, mag gar nicht, soll gar nicht sein, dass die alles unseriös sind, aber ja, erstmal ja, wollen sie meinen Klick. So, und dann steht in dem Artikel vielleicht eine Einordnung dieser Überschrift. Aber wenn ich jetzt nur diese Überschriften lese, denke ich, die Welt geht morgen unter. Aber das tut sie vielleicht gar nicht so. Und ja, das, deswegen habe ich gemerkt bei mir selber, dass ich in so eine fast schon überkritische Haltung irgendwie gekommen bin. Ja, das ist einfach nur so eine Selbstbeobachtung, wo man aber, wo ich mit, gut mit leben kann, aber was es manchmal eben auch anstrengend macht, weil man irgendwie gefühlt alles und jeden hinterfragt und sich selber auch 100.000 Mal und sich dann mal verstrickt in, ja, aber ich weiß auch nicht. Und ja, ich glaube, Leute, die, so, letzter Punkt, Leute, die so stark auftreten, die dann so starke Meinung haben, sind ja auch so beliebt. Weißt du, so Leute, die dann in die Schule kommen, so, so Lehrer, die dann sagen, setzt euch mal hin, Kinder, ich erzähle euch jetzt eine Stunde lang, warum da Krieg ist und wieso und was gut ist und was schlecht ist. Und dann kommen die bei mir in den Unterricht und sagen, der Herr irgendwas hat uns so viel erklärt und es war so spannend und jetzt habe ich alles verstanden. Und man steht so vor und denkt so, niemand hat das Ganze ganz verstanden. Jeder, der euch vermittelt, dass er es verstanden hätte, erzählt Bullshit. So.
Yeah,
und,
yeah,
und natürlich sind aber das die Leute, die dann geklickt werden. Ne? Also die quasi, die spannend sind, die aufregend sind. Mhm. Und man denkt sich so, naja, mit mir habt ihr nur diesen unsicheren Zwerg vor euch stehen, der sagt, ich weiß auch nicht.
Ja. Ich wollte gerade darauf hinaus. Alles, was du erzählt hast, erinnert mich so an dieses Bild von vom Dorf. Also so evolutionär so mal ein paar Schritte zurück, so nach dem Motto, irgendwann mal war es ja nützlich, jedes bisschen Information irgendwie zu haben. So nach dem Motto, hast du schon mitbekommen, ne, da kommt vielleicht ein Angriff aufs Dorf verübt. So, klar war das wichtig, so, du wolltest keine Information vorenthalten, weil du wusstest nicht, ist es jetzt ernst oder nicht. Und es gab Zeiten in dieser Welt, in dieser, unserer Konstruktion von Gesellschaften, wo es irgendwie wahrscheinlich super wichtig war, jede Information sofort zu teilen und alle über alles Bescheid wissen zu lassen, wie auch immer.
Weil es auch wenig Informationen gab. Ne? Also in so einem Dorf ist ja die Informationsfülle auch einfach begrenzt. Da ist ein Mammut oder da ist kein Mammut.
So genau, da war es so, da hast du, weiß ich nicht, 200 Mbit am Tag. So.
Ja.
Heute hast du so 2 Terabyte.
Genau. Das Mammut ist rosa, fährt auf einem Dreirad und spielt Fortnite. Oh mein Gott.
So. Ja. Und dann hast du 200 Millionen andere Nachrichten, die ungefähr den gleichen Gehalt haben. So. Ja. Aber erstmal muss man so, sich, das mache ich mir immer klar, also nach dem Motto, okay, warte mal, mein Hirn ist nicht dafür ausgelegt, dass ich den gesamten Informationsgehalt der Welt konsumiere. Das ist nicht dafür gemacht. So erstmal Eingeständnis, so nach dem Motto, selbst wenn ich cool sein will und so tun möchte, als ob ich alles verstehen würde zu jedem Zeitpunkt, mein Gehirn kann das einfach nicht leisten. Ich bin einfach zu schwach, zu leistungsschwach, was auch immer. Mein Kopf ist einfach, da bin ich ausgelegt. So, okay, erstmal ne, so ein bisschen Demo-Zut aufgesetzt, so nach dem Motto,
ich tue gar nicht. Ja.
Genau, ich tue gar nicht so, als wäre ich der Alleswissende oder der Allwissende, weil evolutionär war das nicht vorteilhaft oder wurde ich nicht drauf trainiert. So, erster Punkt.
Noch nicht vielleicht, genau.
Noch nicht, genau. Und dann der zweite Punkt ist, ich kann dann teilweise auch, ich bin dann sehr, sehr empathisch gegenüber Menschen, die mir dann mit so Informationen kommen. Also, um ein Beispiel zu nennen, wenn ich dann meine Eltern besuche, die erzählen mir, oh, hast du schon gehört, da ist ein Atomkraftwerk. Ich so, ja, die erzählen das ja mit der Absicht, so nach dem Motto, ich weiß nicht, was der Typ da tut den ganzen Tag. Wahrscheinlich sitzt er in seinem Keller und bekommt nichts mit. So, also die erzählen das ja, dann muss ich mal zurückdenken, sondern die erzählen mir das ja quasi, um mich vielleicht zu warnen, zu informieren. Das ist ja, also
es ist ja eine nette Absicht. Es geht ja nicht genau.
Und das ist auch mal wichtig im Umgang mit so Leuten, ne? So nach dem Motto, okay, was ist, glaube ich, was ist deine Intention? Warum erzählst du mir das? Ne? Und oft kann ich dann, wenn ne, so im Bekanntenkreis, so im Familienkreis, wenn die über sowas erzählt, dann kann ich das so abtun, so von wegen, hey, danke, deine Intention war wahrscheinlich so, du wolltest mich auf dem Laufen halten und so.
Als ob du das so sagst!
Nein, ich denke mir das und,
okay,
und dann lächel ich und nick dann einfach und denke so, okay, du hast keine Ahnung.
Da kannst du das besser als ich.
Niemand weiß ja, dass ich dann teilweise, weiß ich, 20 Stunden am Tag damit verbringe. Weiß ich nicht. Ich versuche das Thema dann zu verstehen und habe halt jede Information. Das ist so wie, wenn dir jemand ein Meme schickt und du dann sagst, ja, haha, voll witzig. Und dann denkst du dir gleich, ich habe ich letzte Woche schon gesehen. So. Aber du bist nett und denkst dir so, komm.
Ja.
Und so ist das häufig dann auch im Umgang mit, also wenn ich halt mit Leuten dann zu tun habe, denen ich unterstelle, dass sie mir eigentlich was Nettes damit wollen und die wollen mich jetzt nicht irgendwie mit Informationen infiltrieren und mich irgendwie, weiß nicht, gefügig machen, sondern es ist einfach nur nett gemeint. So.
Ja,
ja. Ja, glaube ich, auch immer noch wichtig, sich so seine eigene Beschränktheit irgendwie klar zu machen und dann immer zu gucken, warum erzählt mir eine andere Person das gerade? Und dann oft ist es ja eigentlich nett gemeint und das ist kein böser Twitter-Bot, der mich versucht gerade zu manipulieren. Das sind gerade meine Eltern, die versuchen mich zu warnen, weil ich denke, ich wäre ein Trottel.
Weil wir genau diesen Eindruck nämlich hinterlassen.
Ja, nice.
Ja, das ist, aber genau das ist es ja, ne? Durch so dieses, also muss ich immer wieder dran denken, also wenn man sich eben über seine eigene Begrenztheit und über seine eigenen, wie soll ich sagen, einfach auch Unwissenheit in gewissen Poemen einfach klar ist, das ist nicht zwingend sexy. Und das ist nicht zwingend das, was quasi nach außen total super wirkt. So, ne? Das ist, ich werde in der Schule immer noch, also ich gehe ja sehr offen mit meiner Geografie-Schwäche um, zum Beispiel. Sehr, sehr offen. So Leute so lernen mich kennen. Ich sage,
das ist keine Wahl,
übrigens,
das ist so offen.
Ich habe nämlich keine Ahnung, wo was liegt. So, ne? Das ist immer das Erste, was die Leute wissen, gefühlt. Ja, so, weil sie merken, der hat wirklich keinen Schimmer. Und es sind immer noch alle Leute entsetzt. Ich denke mir so, ja, Leute, es ist klar, ich habe diese Schwäche. Ich kann natürlich jetzt auch so tun wie ein geiler Typ und sagen, und dann, also, du kannst ja alles überspielen. Du musst ja, also, du kannst ja smart sein und dann gehst du da nicht so drauf ein, du lenkst ab und keine Ahnung, als wäre ich zu doof, eine Schwäche zu verbergen. So, das bin ich ja nicht. Aber ich will es ja nicht, also ich muss es ja auch nicht. Wozu denn auch? Und ja, ich finde, das ist so ein im Dialog-Ding und auch vielleicht so ein Gesellschaftsding, wo ich mir denke, warum dürfen wir nicht zu gewissen Schwächen stehen? Ich kann doch auch dazu stehen und sagen, ja, ich habe keine Ahnung, wie das ganze Ukraine-Ding funktioniert. Ich muss mich doch nicht hinstellen und sagen, ich habe es voll geblickt. Der größte Geschichtsprofessor überhaupt würde sich nicht hinstellen und sagen, ich habe alles verstanden.
Das sind also meistens die Leute, die sagen,
ich
weiß es nicht. Die auch am meisten sagen, ich weiß es nicht.
Exakt. Am häufigsten. Und, aber denen glauben wir dann, also denen glaubt dann der Otto-Normal-Mensch, weil die den Doktortitel haben oder so. Deswegen sagen die, oh, der ist schlau, weil Doktor irgendwas. Und wenn der schon keine Ahnung hat, dann ist das ja voll gut. Aber ich finde das, also das ist ja auch im Lehrerberuf immer so ein Ding, wenn, ich habe im Ref am Anfang, gab es genug Leute, die mir gesagt haben, nee, du musst erstmal so tun, als würdest du es alles wissen. Und so. Wo man so denkt, nein, ich tue ganz sicher nicht so, als würde ich alles wissen. Ja. So, ne? Und das ist aber auch Schülerinnen und Schüler sind immer wieder so erstaunt, so, wie? Sie wissen das alles gar nicht auswendig, wenn ich sie jetzt einfach irgendeine random Bio-Frage im Pedda-Unterricht aus dem Nichts frage? Nein, natürlich nicht. Warum? So, ne? Aber dieses Bild entsteht allein qua Beruf quasi, ne? Weil man irgendwie Lehrer ist und keine Ahnung. Ja. Deswegen finde ich es immer wieder schön und spannend, auch dann einfach mit diesem Klischee zu brechen und einfach zu sagen, hier Leute, ich muss hier niemals vorspielen. Ich bin einfach ehrlich. Ich habe davon keinen Schimmer. Und ich bin in diesem Thema, wenn wir das jetzt gerade im Bio machen, bin ich mega drin, so. Im Schulmäßigen, aber das ist trotzdem auch noch keine Uni, was wir hier machen. Das ist ja auch diese Erkenntnis, die man als Schüler dann damals hatte und dass er dachte, ah ja, okay, wir kriegen hier einen kleinen Einblick in ein Fenster, in eine Thematik, aber ja, und das, ja, egal. Finde ich immer nur wieder spannend, wie Leute dann doch irgendwie schockiert sind über das Eingestehen von Nichtwissen oder von Schwächen von anderen Leuten. Finde ich immer wieder interessant.
Wollen wir es noch ein bisschen komplexer machen? Jetzt bei dem aktuellen Thema.
Ja.
Wenn Menschen dann irgendwie das Gespräch suchen mit dir, sagen, hey, lieber Max, du, was sagst du eigentlich gerade zu der aktuellen Situation? Dann, wenn ich dann antworten müsste, würde ich ja am liebsten sagen, okay, wie viel Zeit hast du?
Ja, exakt.
Weil, und jetzt kommt der Punkt, es gibt nicht die eine Meinung zu dem Thema. Weil du kannst alleine jetzt sagen, okay, warte mal, aus idealistischer Sicht blicke ich wie folgt da drauf und sage ganz klar Nein zu Krieg. Muss man gar nicht drüber nachdenken, das ist relativ schnell abgehandelt. Dann kannst du sagen, aus historischer Sicht als Realist sage ich aber, naja, Mensch hat immer gekämpft, so wird immer wieder passieren, wir sind einfach als Spezies einfach verkorkst. So. Ne? Und dann kannst du lang und breit erklären, warum und so weiter. Und du kannst sagen, als Optimist hoffe ich das, aber wiederum als risikoaverser Pessimist, der sich vielleicht aber denkt, ne? Gleichzeitig mache ich vielleicht doch irgendwie so ein bisschen Vorratshamsterei und was auch immer. Und das war jetzt die Kurzversion. So, ich glaube, alleine jeder Mensch hat ja, je nachdem, um welche Nuance des Themas es sich gerade handelt, genau diese verschiedenen, wie soll ich sagen, Perspektiven auch und Positionen. Absolut. Und was, aber
Nicht bewusst oft.
Ja. Nicht bewusst, B, selbst wenn bewusst, schwierig zu artikulieren.
Absolut.
Und C, wenn ich jemand Smalltalk-mäßig auf so ein Thema anspricht, hast du so 30 Sekunden, denkst du so, was erwartest du jetzt? Kann ich das komprimieren? Ich kann nicht diese Nuancen, Facetten, kann ich dir nicht in einem Tweet zusammenfassen. Das geht einfach nicht. Dazu ist die Sprache nicht gemacht. Ich kann das nicht in eine Formel packen und sagen, x mal y gleich z hoch 3. So. Und ich glaube, und das ist das, warum ich persönlich dann auch oft solche Themen dann blocke oder einfach ignoriere und nicht drauf eingehe, ist, weil wenn es dir wirklich darum geht und deine Intention ist gerade nicht small, also wenn du Smalltalk führen willst, dann rede nicht über solche Themen, sondern das ist kein Smalltalk-Thema. Das kannst du nicht im Smalltalk abhandeln. Ich glaube, das ist das, was mich da teilweise zur Weißglut bringt, wenn du einfach nur, weiß nicht, du siehst einen Bekannten, jemanden aus der Family, was auch immer, oder willst einfach gerade eine Stunde irgendwie Mittagessen mit irgendjemandem, dann kommt jemand und sagt, hey, was sagst du eigentlich?
Ja, ja, ja.
Dann denkst du dir, ja, okay, ich habe es eigentlich nicht vorgehabt, Vortrag zu halten, mein PowerPoint ist auch gerade nicht aktuell, weil es ist wieder so viel passiert seit gestern. Und ich glaube, das ist halt auch immer was, was man sich bewusst machen muss. So ist es gerade, ist der Kontext der richtige, um das Gespräch auf der Ebene zu führen, die man vielleicht möchte. Also nämlich facettenreich, tief und nuanciert. Oder will ich gerade 5 Minuten Smalltalk und dann rede halt über Wetter oder so, dann ist das bessere
Thema. Ja, ich glaube, da sind wir wieder bei so einem kleinen gesellschaftlichen Problem im Sinne von, wir wollen, dass andere Leute denken, dass wir informiert sind. Wir wollen, dass andere Leute denken, dass ich ja voll da drin bin. Nach dem Motto, wenn ich dich frage, was hältst du davon, will ich auch eigentlich meinen Punkt sagen im Zweifel so oft. So, und dann will ich dir zeigen, dass ich so voll im Thema bin in meinem kleinen begrenzten Kram. Vielleicht, weil ich heute Morgen einen Artikel gelesen habe dazu. Deswegen möchte ich dir jetzt was dazu sagen im Zweifel. Und das ist, ja, und das ist da fällt mir wieder.
Oder?
Ja, exakt. Und da fällt es mir immer ganz schwer zu sagen, ah ja. Ich erzähle dir gerne meine Meinung, weil ich interessiert meine fucking Meinung nicht, weil du willst eigentlich nur deinen Punkt erzählen. So. Also deswegen, dann erzählst du mir doch von dir aus. Ist ja voll okay. Du kannst ja auch zu mir kommen und sagen, ey, ich habe mir mal Gedanken über das und das gemacht und so weiter und so fort, bla 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 bla. Denke ich mir, cool, dann kann ich sagen, hey, da habe ich leider gerade keine Zeit für. So, aber starte halt nicht mit so einer Floskelfrage, sondern so, gib mir die Chance zu sagen, ey, jetzt kein Bock da drauf oder komm, bring it on, so im Zweifel. Ja. Das finde ich auch mal spannend. Ja.
Ich muss sagen, in der Arbeitswelt ist das super geil, weil da kannst du halt den Arsch raushängen lassen oder kannst einfach fragen, warte mal, was ist Sinn und Zweck und Ziel dieses Meetings? Oder warum, weil es ja meistens ein Meeting ist, man kommt ja zusammen, um sich zu treffen und dann zu besprechen. Okay, was möchtest du erreichen, was ist Ziel und, also Sinn und Zweck des Ganzen? Und wenn die Person dann sagt, ja, eigentlich will ich darauf hinaus, kannst du sagen, ja gut, aber da brauchen wir diese Diskussion nicht führen, weil die bringt uns nicht dahin. Und zack, ist das Thema vom Tisch. Und so agiert man aber halt nicht im Alltag. Ne? Ja, aber ich glaube, das ist für mich immer das magische Instrument, wenn mich jemand komplett abfuckt und ich bedenke, das ist gerade komplett sinnfrei, was wir hier tun. Mhm. Okay, worauf möchtest du eigentlich hinaus? Und dann kommt, hast du eigentlich schon gehört, dass morgen regnen soll? Ja, okay, danke. Jetzt sind wir doch wieder beim Wetter.
Ja, aber das ist witzig, da muss ich auch ganz selbstkritisch, fällt mir nämlich gerade ein, weil zum Beispiel ich ganz häufig Schülerinnen und Schüler, die bei mir entweder aus dem Unterricht rausgehen oder gerade reinkommen und es ist noch kein Unterricht oder so frage, hey, wie geht's? So, ne? Und für mich ist das absolut keine Floskel, weil es mich wirklich interessiert und ich das Gefühl habe, ich kann an der Reaktion, egal wie kurz sie ist, schon irgendwie ablesen, ob wirklich alles okay ist gerade oder es vielleicht auch gerade schwierig ist, damit ich vielleicht schon für mich checke, ah, okay, deswegen machst du heute vielleicht ein bisschen weniger mit oder komme ich nach der Stunde nochmal auf dich zu und sag, hey, kann ich irgendwie dich unterstützen oder keine Ahnung was. Und da kam letztens, total cool, kam eine Schülerin und meinte so, Herr Petzer, glauben Sie eigentlich, dass ich Ihnen wirklich die Wahrheit sage, wenn Sie mich fragen, wie es mir geht? Und ich war, fuck, ja, ist ein guter Punkt. Aber das kannst du ruhig. Aber klar verstehe ich, dass du dann nicht sagst, ja, Herr Petzer, wie viel Zeit haben Sie eigentlich? Also, zu Hause, meine Katze liegt im Koma und übrigens ist das und das. Ja, ist ein guter Punkt. Aber dann merke ich nur so, okay, meine Intention ist aber trotzdem, dann eher so kleine Nuancen zu erhaschen, um dann eben zu sagen, okay, vielleicht können wir das nochmal vertiefen irgendwann. So, ne? Aber da merke ich, dass man selber auch manchmal so diese unrealistischen Fragen eigentlich stellt, wo klar ist, dass die Antwort eigentlich viel zu komplex ist, um die kurz nebenbei zu sagen. Finde ich, ist mir nur gerade eingefallen.
Ich glaube, deswegen ist auch dann häufig dieser Eindruck da, dass das eher so eine Floskel ist. Was hält geht's, ist dann eher eine Floskel, weil, naja, wenn du jetzt wirklich fragen würdest, müssten wir uns woanders treffen, ich müsste mir Zeit nehmen und Taschentücher mitbringen. So.
Ja.
Aber ich meine, das machen wir alle. Ne? Ich meine, niemand ist frei von Schuld an der Stelle. Jeder macht irgendwie so komische Moves. Und das ist ja auch nicht schlimm. Nur ich finde halt, was halt cool ist, wenn man gerade jetzt in so einer Situation ist, wo man wieder merkt, es ist gar nicht so einfach. Also Kommunikation ist nicht simpel, Informationen sind nicht immer wahr und wir müssen irgendwie alle irgendwie klarkommen. Wenn man dann nochmal so in Reflexionsmodus geht und sagt, hey, warte mal, ich guck mal, was mache ich eigentlich im Alltag? Was machen andere? Wofür habe ich Verständnis? Was ergibt Sinn? Was finde ich gut? Was finde ich nicht so gut? Ich glaube, das ist einfach so eine coole Reflexionsübung, die noch
vielleicht
ein bisschen einordnet.
Und letzter Gedanke, der mir gerade noch kommt, ob wir jetzt den quasi Kriegs-Smalltalker nehmen oder sage ich mal mich, den, der dann vielleicht einmal zu, der dann mal so fragt, ne, wie ist gerade die Lage, alles cool soweit. Im Prinzip verkaufen wir dann ein Bild von uns, das ja gar nicht negativ gemeint sein soll, also nicht im Sinne von verkaufen, wir spielen irgendwas vor, sondern es gibt ja auch einen Einblick in das Interessensgebiet oder in den Charakter der Menschen, so nach dem Motto, der dir die Frage stellt, was hältst du gerade von dem Krieg eigentlich, den beschäftigt wahrscheinlich wirklich gerade dieser Krieg in irgendeiner Form. Vielleicht nicht zwingend deine Meinung zu dem Krieg, aber ne, so. Und wenn ich dann frage, ne, und wie ist die Lage gerade, dann weiß der Gegenüber, okay, er bräuchte die Frage quasi auch nicht stellen. So, und dass er sie stellt, zeigt schon mal zumindest irgendwie vielleicht ein gewisses Interesse. So, wenn ich jetzt gerade überlege, wie ich das für mich selber irgendwie einordnen kann, dass ich das nicht nur aus Floskelgründen mache. Ich glaube, weil es mich ja wirklich interessiert. Nur habe ich manchmal dann vielleicht, oder, und so, dass man dann trotzdem diese kleinen Chancen irgendwie ergreift. Und dann kann der andere immer noch, wenn ihm es dann passt, quasi auf einen zugehen, weil er weiß, okay, der interessiert sich dafür. Genauso wie mit dem Kriegsding, wenn du sagst, wenn man dann sagt, so, ja, was hältst du vom Krieg? Ja, lass uns über das Wetter reden. Aber wenn ich dann zum Beispiel morgen Bock habe, über den Krieg zu reden, dann weiß ich, hey, der scheint sich irgendwie da vielleicht viel zu interessieren. Ich brauche einen Gesprächspartner dafür, also gehe ich mal zu ihm. Weil er hat mich gestern gefragt, wie es eigentlich mit dem Krieg ist. Da hatte ich keinen Bock drauf, aber jetzt habe ich Bock drauf zu reden. So könnte man das ja vielleicht auch einordnen und dann sagen, hey, irgendeinen Einblick in die Persönlichkeit der Menschen gibt es dann irgendwie. Und wenn es mir gerade nicht passt, ist es ja vollkommen fein. Aber ich kann so ein bisschen Einblick kriegen, weil die Person irgendwas äußert.
Ja. Ist ja so ein bisschen wie beim Dating. Da fragt man sich auch irgendwelche
random Sachen die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ich bin seit 10 Jahren mit Kerl zusammen. Wie läuft Dating?
Ich habe auch drüber gelesen, keine Ahnung. Ja, aber allgemein kennenlernen, da fragst du ja auch irgendwie so random Sachen. Hey, was hast du eigentlich so für Interessen, bla bla, machst du Sport, um herauszufinden, ob du in 20 Jahren einen Fettsack neben dir auf der Couch sitzen hast und so weiter. All so Dinge. Ne?
All so Dinge. Ah, deswegen gehst du laufen, okay.
Ich sag's dir, ab 30 sieht die Welt ganz anders aus.
Absolut.
Man wird müde, ohne Grund. Man kann sich kaum noch bewegen.
Du bist so geil, als könntest du Gedanken lesen. Chiara und ich hatten heute so ein Streit wäre übertrieben gewesen. Aber wir hatten heute so ein bisschen Beef, weil sie einfach die letzten 2-3 Tage einfach um 6:30 abends auf der Couch eingepennt ist. Weißt du, so die Zeit, wo wir gesagt haben,
sie arbeitet nicht mehr um 6:30? Was ist los? Ach, wegen
Wochenende. Nee, genau, am Wochenende jetzt so. Wo man sagt, ey, das ist so unser Zeitfenster. Hey, lass mal jetzt irgendwie ein bisschen Serie gucken. So eine halbe Stunde geguckt. Ja, ich bin jetzt müde. Ja. Und dann ist so, ja, okay. Dann haben wir die Zeit jetzt auch nicht zusammen. Dann schlaf jetzt wohl. Okay. Eigentlich habe ich gesagt, bist du bescheuert? Du kannst doch nicht jetzt nicht schlafen. Du kannst jetzt nicht schlafen. Aber naja, so ist es halt. Aber deswegen fand ich witzig, dass du gesagt hast, ab 30, man wird einfach müde. Das hast du gerade so gut rein. Ich kenne noch einen letzten kleinen Aufreger, den ich hier noch berichten wollte, fand ich ganz witzig. Aus der Gaming-Branche.
Ich habe also Gaming jetzt verstanden übrigens.
Okay.
Ich habe Buch gehört. So, aber egal, erzähl erstmal, dann kann ich den.
Okay, aber das ist natürlich nicht, was du sagen möchtest. Also, es kam vor einer Woche, also an Karneval Donnerstag oder Freitag kam Elden Ring raus. Das ist quasi das neue Spiel von den Dark Souls-Machern. Vielleicht kennt man das irgendwie, hat irgendwie den Ruf, super schwer zu sein, keine Ahnung. Es ist nicht zwingend super schwer, sondern es ist eher ein Spiel, wo man so ein bisschen. Man braucht Übungen, um reinzukommen und so weiter und so fort, aber das ist eigentlich nicht besonders komplex, aber es lebt so von so einer düsteren Geschichte. Es ist so, also George R. R. Martin hat quasi an der Geschichte mitgeschrieben, der Game of Thrones-Typ, das zieht gerade so ein bisschen. Das ist so ein Open-World-Ansatz, keine Ahnung, ist auch egal. Es geht eigentlich, worauf ich hinaus möchte. Ich habe damit zumindest sehr viel Spaß. Ich hatte nämlich schon die Sorge, dass ich meinen Mojo am Spielen quasi verloren habe und ich jetzt mittlerweile 30 bin und keine Freude mehr an Spielen haben kann. Das hat mir gezeigt, doch, ich kann auch Freude an Spielen haben. Das ist sehr schön, beruhigt mich. Weil der Ausgleich wäre doof, wenn der wegfallen würde. So, aber innerhalb dieses Kosmos ist dann auf Twitter parallel zu so unwichtigen Dingen wie Ukraine-Krieg sind dann die wichtigen Diskussionen nämlich ausgebrochen. Und zwar sollte es in Spielen einen Easy-Mode geben. So, wo man sich so denkt, gibt's doch in fast allen. Ich kann doch immer Schwierigkeit einfach auswählen. Und warum sollte man darüber diskutieren? So, und dann denkt man so, why fucking not? So. Und dann liest man da so Kommentare und auch so seriöse Sachen. Und wo man so denkt so, wait. So, und dann gibt's da Leute, die sagen, nein, das sollte es nicht geben. Das ist nicht die Intention der Spieleentwickler. Ich will das Spiel erleben, wie es wirklich ist. Wo man denkt so, ja, dann spiel halt normal. Wie wär's damit und nicht auf easy? So, und die, also das Hauptargument, sag ich mal, der Verfechter des Easy-Modes sind quasi, die sagen, hey, pass auf, wenn wir den nicht einführen, da gibt es Leute, die dieses Spiel niemals anfassen würden, weil sie alle mal hier sagen, ja, es ist mir zu schwer, so, habe ich keinen Bock, aber vielleicht will ich ja die Story erleben oder keine Ahnung was, deswegen gib mir doch einen Easy-Mode. Oder vielleicht, ne, das ist natürlich dann immer das Totschlagargument so ein bisschen, aber vielleicht fehlen mir drei Finger und der Daumen. Im normalen Modus komme ich nicht klar, aber so ein Easy-Mode kann ich irgendwie hinkriegen, so, ganz einfach. Also, ne, so Leute, die halt irgendwelche Einschränkungen haben, die vielleicht den Daumen, die, sag ich mal, auch einfach vielleicht nicht so reaktionsschnell sind und whatever. So, ne, die kriegen quasi einen Zugang zu einer Welt von Spielen, die sie sonst vielleicht nicht spielen könnten, wenn es keinen Easy-Mode gäbe, so nach dem Motto. So, fand ich zwei Argumente, wo ich denke, ja, du kriegst mehr Leute da an das Spiel und du kriegst Leute an das Spiel, die vielleicht sonst es rein körperlich nicht könnten. Sind für mich zwei Argumente, die absolut das rechtfertigen zu sagen, ja, mach doch einen Easy-Mode, so. Und dann kommen, wie gesagt, so Leute, die halt dann sagen, nein, das ist nicht der intendierte Weg und so weiter. Und das ist ja noch sowas, wo man so denkt, okay, du willst dich vielleicht ein bisschen profilieren, du willst sagen, ich habe das Spiel durchgespielt, ich bin ein geiler Typ und du nicht und keine Ahnung was. Man denkt so, ja, okay, dass irgendwelche Gamer irgendwelche Volltrottel sind, kann man sich vorstellen. Aber pass auf, was darunter noch entbrannt ist, sind so Leute, die gesagt haben, ja, dann gib mir doch auch einen Easy-Mode fürs Studium. Ich schreibe nur so 2, 3 Klausuren und die anderen schreiben 10 und wir machen den gleichen Abschluss, weil wir haben ja das gleiche gemacht, nur im Easy-Mode. Aber mein Zeugnis ist genauso gut wie das von dem anderen. Wo man sagt, Leute, wo sollen wir denn jetzt anfangen? Also was ist denn jetzt los? Wie können wir denn jetzt irgendwie ein Unterhaltungsmedium auf die fucking echte Welt übertragen? Also ich wusste gar nicht mehr, also da habe ich mich fast mehr drüber aufgeregt, als über irgendwelche rechten Troll-Nazi-Kommentare von irgendwelchen Volltrotteln, weil man sich so denkt, what? Die kann ich noch verstehen. Das sind einfach irgendwelche Nazis. Und bei den anderen denke ich mir so, was ist bei dir falsch, dass du argumentierst mit, ich will im Leben auch einen Easy-Mode?
Ich glaube, ich lebe mich ein bisschen aus dem Fenster. Ich glaube, da ist auch sehr viel emotional ist aufgeladen worden durch diese ganze Woke Social Warrior Geschichte.
So. Ja.
Das ist ja gerade so in vielen kulturellen Bereichen einfach so ein Thema. So nach dem Motto, ab jetzt gibt's an Schulen nur noch so, weil Teilnahme, Trophäe, es gibt keinen Gewinner und keinen Verlierer mehr. Ja. Ne? Wir versuchen alles, was für die einen zu schwer ist, wird rausgeschmissen aus dem Curriculum, weil ist ja unfair, ne? Wir wollen ja alle irgendwie allen gleiche Chancen, Gleichheit ermöglichen und deswegen verzichten wir auf alles, was zu komplex ist, wie höhere Mathematik, wird jetzt raus im Curriculum gestrichen. Ich glaube, dass die Leute, die dann damit kamen, so eher so diesen emotionalen Ball vor sich hinrollen gerade, weil die darauf keinen Bock haben und dann auch gesagt haben, jetzt kommt ja noch in die Spielewelt, macht ihr das jetzt auch noch kaputt? So nach dem Motto, ihr sorgt jetzt dafür, dass unsere Kinder verdummen, jetzt wollt ihr auch noch, dass unsere Kinder nicht mal normal spielen können. So. Ja, ich glaube, da sind so ein paar Grenzen verschwommen an der Stelle. aber ich meine, die Argumente sind nachvollziehbar, so nach dem Motto, ne, so willst du deinen Markt vergrößern und auch anderen Leuten das zugänglich machen, die vielleicht, wie du gesagt hast, langsam in Reaktionen sind oder was auch immer. Am Ende des Tages würde ich sagen, lass es eine freie Entscheidung des Spielentwicklers sein.
So, ne? Darum geht es ja auch nur, genau. Ja.
So, keine Ahnung, so wie du sagst, sollte jetzt Gucci Handtaschen machen, die jeder sich leisten kann? Weil das ist unfair, nicht jeder kann sich die Handtasche leisten. So, du fängst halt irgendwann mal an, so in die freie Entscheidung der Menschen einzugreifen und in dem Fall der Spielentwickler. So. Und ich finde, sustainable sozusagen will ich halt so ein Hardcore. So, das ist wie Flappy Bird. So. Sollte es jetzt einen Easy-Mode geben, dann funktioniert das Spiel auch nicht mehr. Also manchmal gibt es so Dinge, die sind halt nur, also der Sinn und Zweck der ganzen Sache besteht darin, es so möglichst schwer zu machen für die Leute, weil es der Reiz genau das ist, schaff was Unmögliches und lass die Leute sich da daran die Zähne ausbeißen.
Genau, aber selbst für die, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, wenn da jemand sagen würde, nee, Flappy Bird ist mir bestimmt zu schwer, aber ich möchte es mir gerne mal angucken und ich habe vielleicht Lust, das mal irgendwie zu spielen und der Entwickler sagt, hey, ich mach das, dann bau dir doch einen fucking Easy-Mode ein. So, wen interessiert so, ne? Es macht dein. Also, ich glaube, ganz viel Diskussion in dieser ganzen Gaming-Branche ist halt immer so Prestige, so, ne? Gerade in dieser Branche von Dark Souls und keine Ahnung was. So, das sind schwere Spiele. Ich habe da Platin-Trophäe auf der Playstation, whatever. Und damit kann ich mit meinen coolen Freunden flexen und keine Ahnung was. Und ich glaube, die haben das Gefühl, denen wird was weggenommen, wenn alle Leute dann sagen, ja, ich hab's halt auch durchgespielt. Ja, Moment,
aber das Argument ist absurd, weil du kannst ja, wenn du einen Easy-Mode einführst und sagst, das ist die Easy-Trophäe und das ist die Hardcore-Trophäe.
Absolut,
Problem gelöst. Also,
absolut.
Deswegen, diese ganze Diskussion ist, glaube ich, eher aufgeladen aus anderen Bereichen. Also würde ich es mal.
Ja, ich glaube, da unterschätzt du den 12-Jährigen gerade schon zu viel. Nein.
Ach so, aber ja.
Vielleicht, das wäre jetzt, das wäre, würde man sagen, okay, vielleicht haben die dann, sind davon aufgeladen. Ich würde unterstellen, ich glaube, es geht einfach um Vergleiche von Körperteilen, die nichts da zu suchen haben, wo man sich denkt, so, niemand nimmt dir irgendwas weg. Es geht nur darum, dass du jetzt nicht einen fucking Entwickler-Shitstorm sollst, weil der sagt, ey, ich mach jetzt auch einen Story-Mode in meinem Game, weil ich Bock habe, ja, das Leuten auch zu eröffnen. Gott. Und die dann sagen, nein, dann wird mir mein Erfolg aberkannt. So,
ey, das ist genauso so wie die Leute, die sagen, der Film ist nicht so wie das Buch, ich wollte es aber genauso haben, ich bin enttäuscht, ich gehe jetzt auf die Barrikaden.
Ja.
Dass die Welt brennt.
Ja, ja, und ohne Harry Potter-Filme hätte ich nie was mit Harry Potter anfangen können. Ich hätte die Bücher niemals gelesen und so finde ich Harry Potter mega geil.
Das weil ist eine Diskussion, die einfach komplett voll unnötig für die Tonne sind. So, lass die Leute ihr Feedback den Entwicklern geben, sagen, ich hätte gerne Story-Mode oder Easy-Mode. Ende. Ja. Entwickler entscheidet. So.
Ja.
Wozu diskutieren?
Exakt. Ich fand, letzter Punkt dazu noch, ich fand den Gedanken halt ganz nett zu sagen, sobald es um Inklusion geht und wir nehmen Leute quasi mit in etwas und geben denen die Chance, an etwas teilzuhaben, go for it. Aber sobald wir Leute quasi exkludieren wollen und sagen wollen, nein, du darfst es nicht und für dich ist es eben nichts, dann ist es irgendwie nicht so geil. Also vor allem, wenn es um kulturelle Medien geht. Ich glaube, man kann, wie gesagt, wenn wir diese Sache jetzt auf curricularer Schulebene irgendwie für diese Diskussion, ich sag meinem LK auch immer, Leute, die Texte sind nicht zu schwer, ihr müsst auch schwere Texte lesen können. So, ne? Es bringt jetzt nichts, wenn ich alle Texte in einfacher Sprache so gefühlt denen gebe können die nachher damit nicht umgehen, so in irgendeiner Form. Da muss man halt eher gucken, okay, wie kann man die fördern, wie kann man dann Begriffe vielleicht erklären und so weiter und so fort. Aber da sollte man die Sachen nicht rausstreichen, sondern eher noch mehr Zugang ermöglichen durch, ich unterstütze, durch individuelle Förderung, whatever so. Ne? Das ist ja eine ganz andere Diskussion. Aber bei kulturellen Medien so, also zum Beispiel, wie jetzt, wenn du in die Bildergalerie gehst, gibt doch so Trotteln wie mir eine Erklärung von, wie kann man dieses Bild interpretieren, weil ich sehe da nur zwei Farbplexe. Ich fände es voll spannend, wenn mir das irgendwann jemand erklärt. Hier in diesen ganzen Museen, auch in den Biomuseen, ich höre mir gerne diese Audiotouren quasi an, weil klar mache ich mir Gedanken, warum das der Vogel ist, aber ich finde es ja spannend, was dazu zu hören. So. Und da könnte man ja auch sagen, nein, jemand, der Bio studiert hat, der sollte das doch so, keine Ahnung was. Nein, gib mir doch fucking Informationen, die ich ja auch gerne weglassen kann, wenn ich das möchte. Aber warum sollte man sie verbieten? Oder warum sollte man so eine elitäre Scheiße machen? Also ich finde diese Elitenbildung einfach irgendwie dumm. So in kulturellen Bereichen, also eigentlich glaube ich immer, aber jetzt besonders gerade mal in dieser Diskussion auf kulturelle Bereiche gemünzt.
Ja.
Ich fand's nur witzig, weil das so parallel zu dem ganzen
Krieg ist. Ich find's halt nur spannend, wie da irgendwie dieser Versuch zu sagen, ihr müsst das machen. So, nee, niemand muss nichts tun. So. Also es gibt ein Gesetz dafür. Und ich weiß nicht, ob es gerade das Wichtigste ist, sich ein Gesetz zu überlegen für was muss Mindestanforderung an ein Computerspiel sein. So.
Exakt.
Ja, exakt. Ich hab grad, glaube ich, andere Themen, aber hey. Kann man auch drüber streiten.
Ja. Alrighty. Es wird langsam dunkel.
Voll. 18:20
Uhr.
Zeit für den Abendhassel. Was soll das bedeuten?
Bei einem von uns beiden. Ich gucke mir Kerl jetzt zur Folge Jack Ryan.
Nice.
Alrighty. Dann packen wir's. Bis nächste Woche.
Peace out.
A-Town.